Hallo Freunde, ja, es ist wieder Podcast-Zeit und ich habe in der aktuellen Folge mit Eileen über den UTMB gesprochen. Ja, ich glaube, der UTMB sollte den meisten von euch ein Begriff sein, denn er ist mit Abstand das größte Trail-Event der Welt und ist somit für viele Läufer ein absolutes Muss und steht auch bei vielen auf der Bucketlist. Ja, und auch ich durfte am 26. August mit über 2600 anderen Läufern ebenfalls am Start stehen und einmal um das Mont Blanc-Massiv laufen. Ja, und wie dieses Erlebnis für mich war und ob und wie ich die 170 Kilometer gemeistert habe, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Außerdem beantworte ich eure Fragen, die ihr mir im Vorfeld gestellt habt, also zum Beispiel auch die Frage nach dem Schlaf, hat es diesmal geklappt? Wie war das mit der Verpflegung? Hat der Magen diesmal mitgespielt? Und ja, wie bin ich überhaupt an diesen Startplatz gekommen? Ja, die Antworten und noch mehr gibt's jetzt in dieser Folge, mit der ich euch jetzt ganz viel Spaß wünsche.
Hi Susi, wie geht's dir? Immer die erste Frage, wie geht's dir?
Hallo Eileen, mir geht's gut, sehr gut.
Sehr schön.
Ja, sagt man ja immer so, ne? Dass es einem gut geht und dann geht es einem irgendwie doch nicht gut. Aber mir geht's gut und ich bin ein bisschen müde noch. Aber ansonsten muss ich sagen, alles frisch, alles gut. Und ja, freue mich, dich zu sehen und dich zu hören.
Ebenfalls.
Und mit dir heute den Podcast wieder aufzunehmen.
Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, weil du bist ja mal wieder ganz fresh von einem Wettkampf wieder da.
Das ist richtig.
Und das ist für mich dann immer die Möglichkeit, dich mal wiederzusehen, auch wenn es nur digital ist. Aber das freut mich immer ganz doll. Und dieser ganz freshe Wettkampf ist heute auch unser Thema. Denn du das möchtest mal wieder uns mitnehmen, uns berichten, was du da mal wieder Verrücktes gemacht hast. Denn du bist aufgebrochen zu einem neuen Wettkampf. Relativ kurz, knapp nach dem Eiger, da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Und zwar warst du beim Ultra Trail du Mont Blanc. War das schön ausgesprochen?
Sehr gut ausgesprochen. Ich glaube, besser als ich es kann.
Französisch 4 Jahre in der Schule lassen grüßen. Genau, du bist aufgebrochen zur dem größten Trail-Veranstaltung der Welt.
Kann man so sagen, ja. Ist wahrscheinlich die größte Trail-Veranstaltung der Welt und die bekannteste und beliebteste.
Bekannteste auf jeden
Fall.
Ja, und es war für mich tatsächlich eine ziemliche Überraschung, obwohl ich dich so gut kenne. Warum? Warum hast du uns so überrascht und warum wolltest du daran teilnehmen?
Ja, warum habe ich euch damit so überrascht? Also, ich hatte es schon immer mal, glaube ich, erwähnt, dann so kurz vorher, also, dass wir dann irgendwie dahin fahren und sowas. Hab da aber jetzt nicht so eine Welle gemacht. Also ich habe einfach, ja, du hast es gut gesagt, nach dem Eiger sind jetzt nicht viele Wochen vergangen. Es sind genau genommen 6 Wochen gewesen zwischen Eiger und UTMB. Das war einfach für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so mein Fokus. Mein Fokus war ja ganz klar der Eiger Ultra Trail. Mhm. Und der UTMB, auch wenn das jetzt vielleicht für manche so schmerzt im Ohr, war aber tatsächlich eben nicht mein Highlight und auch nicht mein Lebenslauf, weil für viele ist das natürlich so ein bisschen, kann man glaube ich vergleichen mit Ironman Hawaii, so ein Life-Goal, das will man mal gemacht haben und sowas. Das war es für mich jetzt nicht und deshalb habe ich dem Ganzen natürlich jetzt auch, habe ich da einfach nicht so eine Welle gemacht oder habe jetzt gesagt, oh, hier mein Race, weil einfach ganz klar der Fokus auf Eiger war. Jetzt kann man natürlich berechtigterweise fragen, warum bin ich dann da mitgelaufen und wieso ist es dazu gekommen? Ich glaube, das muss man auf jeden Fall ein bisschen erklären, weil ich im Prinzip natürlich auch schon darüber nachgedacht habe, mich dazu anzumelden beziehungsweise mich dafür in den Lostopf schmeißen zu lassen. Mhm. Gerade letztes Jahr, als es dann hieß, hier, jetzt geht die offizielle Bewerbungsphase los. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mich aber jetzt bewerbe und ich werde ausgelost, dann muss ich ja 6 Wochen nach dem Eiger, und da bin ich natürlich noch davon ausgegangen, dass wir den Eiger auch schaffen, die 250.
Das wären 250 Kilometer gewesen. Du bist 176 davon gelaufen, für alle, die den Podcast nicht gehört haben.
Genau, und wer ihn nicht gehört hat, kann ihn sich ja nochmal anhören, diese sehr lange Folge mit Maggie und dir und mir, aber ja, du hast es richtig gesagt. Ursprünglich waren 250 da ja geplant und dann geht man natürlich auch davon aus, dass man das schafft. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich dann noch ausgelost werde, also wenn ich dieses Losglück habe und dann aber, dann muss ich quasi laufen und ich glaube, das ist einfach nur dumm, habe ich mir so gedacht. Mhm. Ja, und dann war das Thema für mich auch komplett abgeschlossen bis, ja, also ich weiß es tatsächlich schon viel, viel länger, dass ich den laufe. Ich glaube so im Frühjahr, April, Mai vielleicht, sogar schon eher, hatte ich dann sozusagen die Möglichkeit bekommen, da mitlaufen zu können. Und zwar über BAF. Also die meisten wissen ja, dass wir bei BAF sozusagen Botschafter sind, also so Brand Ambassador. Was aber viele nicht wissen, ist, dass ich ja bei BAF auch freiberuflich arbeite als Sport Marketing Coordinator. So ist das die richtige Bezeichnung.
Fancy, also, klingt es auf jeden Fall.
Ja, Sportmarketing kann man auch sagen. So, genau, aber also das wissen, glaube ich, das weiß, glaube ich, eigentlich gar keiner, dass ich da sozusagen auch arbeite, neben diesem, sag ich mal, Influencer-Botschafter-Zeug. Und ja, das BAF ist ja Sponsor bei dem UTMB auch, schon immer. Und ja, machen dann auch die Kollektion dazu, also Caps, Headbands, Tücher, was man da eben alles so kriegt. Das kommt alles von BAF, das ist alles UTMB gebrandet, das kann man da kaufen. Und ja, die haben natürlich dann die Möglichkeit, Startplätze zu bekommen oder die bekommen dann Startplätze. Und die haben für jedes Race, was es dort gibt, da werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal drüber sprechen, dass es da ja mehrere Rennen gibt, haben die ein Kontingent an Startplätzen. Und die haben die dann sozusagen mehr oder weniger verteilt an ihre Brand Ambassador, an Mitarbeiter, also an Leute, die halt da mitlaufen wollen, die natürlich auch bei BAF arbeiten und so. Und es gab dann für den UTMB, also für diese lange Distanz von 170 Kilometern, noch einen Startplatz. Und das Problem, was die aber sozusagen hatten, war, dass es eigentlich niemand gibt, der den laufen kann, weil man ja dafür sich auch qualifizieren muss. Also selbst wenn du Vitamin B hast und kriegst den Startplatz jetzt von deinem Arbeitgeber zum Beispiel oder weil du jetzt irgendwo bei irgendeiner Marke eben Botschafter bist, musst du dich trotzdem dafür, also musst du die, das nennt sich Running Stones, die musst du trotzdem haben. Und das ist das Problem, dass eben viele diese Stones dann nicht haben, weil dafür muss man eben schon, glaube ich, ein paar Rennen gemacht haben über 100 Kilometer. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich hatte sozusagen diese Qualifizierungspunkte. Also ich hatte das, das wusste ich ja auch, deshalb konnte ich mich ja damals auch oder hätte mich in diesen Lostopf schmeißen können.
Du hast dich, jetzt bin ich noch kurz verwirrt, also du hast über dein Auftraggeber die Möglichkeit gekriegt plus Qualifizierung. Und du hast dich trotzdem ein Jahr vorher noch beworben gehabt in den Lostopf. Oder hast du damals das nicht gemacht? Das ist mir
jetzt genau, das habe ich damals nicht gemacht, weil ich hätte es machen können, weil ich die Punkte habe. Also ich kann mich in den Lostopf schmeißen lassen.
Ja.
Dafür braucht man eben aber so eine bestimmte Qualifizierung. Wenn man das nicht hat, kann man sich auch nicht in den Lostopf schmeißen. Mhm. Ich habe es dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, wenn die mich auslosen sollten,
dann
habe ich
Eiger 6 Wochen zu knapp. Okay.
Genau. Wie du es schon gesagt hast, mein Arbeitgeber sozusagen hat dann diesen Platz gehabt und hat eben rumgefragt, ob es denn nicht jemanden gibt von unseren Botschafterteams, also nicht nur in Deutschland, sondern quasi weltweit, die da mitlaufen können. Und das hat sich als relativ schwierig gestaltet. Und da habe ich dann gesagt, dass ich die Punkte habe. Also ich könnte das machen, habe mich aber dagegen entschieden anfangs, weil ich gesagt habe, Fokus ganz klar Eiger, ich will mich nicht zerstören, ich will vernünftig sein und so weiter. Selbst Dennis hätte die Punkte nicht gehabt, muss man dazu sagen. Also auch er.
Unfassbar.
Ja, weil er die Races quasi nicht hat. Also das ist, liegt einfach nur daran, du musst dann bestimmte Races machen, um das halt zu sammeln. Das ist so ein bisschen das Konzept wie auch beim Ironman. Da muss man sich ja auch für Hawaii qualifizieren und da muss man bestimmte Rennen dann machen, da auch noch bestimmte Zeiten schaffen oder bestimmte Platzierungen. Also das ist ja immer bei so Groß-Events dann doch, sage ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen kompliziert. Wenn man sich da 3-4 Mal reingelesen hat, dann checkt man das aber auch.
Andererseits ist es auch vollkommen nachvollziehbar, weil es auch ein gewisses Sicherheitskonzept ist. Wenn man weiß, da ist jemand, der kann zumindest mal 100 Kilometer laufen, dann muss man vielleicht nicht so krass auf den aufpassen wie jemand, der zuvor 5 Kilometer gelaufen ist.
Das ist richtig und das ist einfach so ein großes Event mit so vielen Teilnehmern, dass einfach man somit schon mal aussortiert auch, also ne, klar, vorher selektiert, dass sich nicht so viele bewerben. Jetzt mit dem neuen Konzept, was jetzt hinter UTMB auch steht, mit diesen Running Stones, die man da sammeln muss, kommt auch dazu, dass man nur bei Rennen diese Stones sammeln kann, die sozusagen diesen Beisatz bei UTMB haben. Das heißt, Beispiel der Eiger Ultra Trail war bis letztes Jahr einfach der Eiger Ultra Trail, Punkt. Jetzt ist es der Eiger Ultra Trail bei UTMB. Das heißt, die Rennen kaufen sich sozusagen dieses Label ja ein. Also die bezahlen dafür natürlich Geld, dass sie dann dort dazugehören. Und du musst dann sozusagen jetzt auch Rennen machen, die sozusagen bei UTMB sind. Das war aber bis Ironman quasi den UTMB gekauft hat und jetzt quasi dieses Running Stone System da ist, war das vorher ein bisschen anders. Da habe ich zum Beispiel auch durch den Sachsen Trail, wenn man die lange Distanz gemacht hat, hat man auch Punkte gesammelt und so. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt ist es eben diese Running Stones. Genau, also das ist jetzt sozusagen, jetzt wird es, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht komplizierter, aber jetzt muss man sich schon gezielt die Rennen aussuchen, die dieses Label haben, weil das, hört man vielleicht schon raus, ist dann ähnlich wie Ironman. Um nach Hawaii zu kommen, kannst du nicht Challenge Rot machen, sondern musst eben einen Ironman machen. Also du musst natürlich immer in dieser Blase sozusagen bleiben. Und jetzt mal davon abgesehen, ich hatte sozusagen die Punkte gehabt, ja, habe gesagt, ich mache das aber nicht, weil es mir alles zu viel Stress und zu viel Laufen. Sind dann doch ein paar Wochen ins Land gegangen und ich habe mich auch mit Freunden ausgetauscht und gesagt, ey, ich hätte die Möglichkeit übrigens, den UTMB zu laufen. Und da haben alle gesagt, was, bist du irre, das musst du machen, das kriegst du nur einmal die Möglichkeit, wer weiß, ob du da nochmal ausgelost wirst und. Habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte, okay, 6 Wochen hätte ich Zeit. Da kann ich mich eigentlich gut erholen. Ich kenne ja meinen Körper mittlerweile. Ich bin ja relativ schnell wieder fit. Mental kann ich mich, denke ich, auch fit kriegen. Ja, ich mache es jetzt. Bevor sozusagen jemand anderes dann den Platz bekommen hätte, habe ich dann gesagt, okay, ich versuch's. Aber mit der Prämisse, oder es wussten dann auch alle, dass ich eben von dem Eiger komme und dass es eben auch durchaus sein kann, dass ich es vielleicht einfach nicht finische oder sowas. Aber das kann eh immer passieren. Ja, und deshalb bin ich mehr oder weniger dann durch meine Arbeit, / durch ja, dieses Angebot, da mehr oder weniger reingerutscht. Ich habe jetzt den Platz nicht einfach so geschenkt bekommen, weil ich Connections habe, weil ich da arbeite, sondern ich habe aber trotzdem mich eben qualifiziert. Das muss man nochmal, glaube ich, dazu sagen, dass man das auf jeden Fall braucht, weil sonst hätte eben auch vielleicht Dennis gesagt, er läuft, aber ja, ihm hat quasi die Basics gefehlt. Und so kam es, dass ich dann eben am, was war das, 26.8. dann da an den Start gegangen bin.
Genau, dann lass uns noch mal kurz ein bisschen Fakten austauschen über das Wettkampf selber. Weil du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein bisschen mehr als nur diese 170 Kilometer. Und zwar sind es 7 Rennen insgesamt, von 15 Kilometer bis 170. Du machst natürlich immer beim Wettkampf die längste Distanz. Das wissen wir mittlerweile auch.
Da habe ich dir was Falsches aufgeschrieben, merke ich gerade. Oh, tut mir leid, weil du gesagt hast, längste Distanz. Es ist tatsächlich nicht die längste Distanz. Die längste ist der PTL. Also die haben ja alle so Namen. Also ich bin den UTMB gelaufen. Zum Beispiel der CCC, das sind die 100 Kilometer. Der OCC sind die 50, also die haben dann immer so Namen. Mhm. Und es gibt noch den PTL, der startet am Montag. Also ich bin Freitag gestartet, der ist Montag davor gestartet. Und das sind, glaube ich, 350, 390 Absurd. Irgendwas. Und der hat 25.000 Höhenmeter. Also das ist tatsächlich die längste Distanz, die man auch im Team machen muss. Das ist dann wieder so ein bisschen Eiger-Style.
Verrückt, jetzt ja. Jetzt bin ich gerade raus.
Also es gibt von 15 bis 390 oder was das ist, gibt es ja, 7 verschiedene Distanzen.
Ja, man läuft durch 3 Länder.
Ja.
Man läuft durch Frankreich, Italien und die Schweiz. Mhm. Und beim UTMB haben, und das finde ich eine sehr interessante Zahl, über 2600 Leute mitgemacht und davon nur 270 Frauen.
Das ist gut, dass du das so ansprichst. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Man hat ja viel Zeit beim Race. Ich habe viel, also über alles denkt man da ja nach. Und als ich nach 10 Stunden dachte, warum bin ich hier eigentlich die einzige Frau um mich herum seit 10 Stunden, ist es mir erstmal bewusst geworden, wie wenig tatsächlich da Frauen dabei sind. Und ich habe es dann jetzt nochmal nachgelesen. Waren, glaube ich, so 260, 270 Starterinnen.
Das sind einfach mal 10%, ne?
Genau.
Um sich das mal klar zu machen, da waren einfach 90% Menschen dabei, die sich als Männer identifizieren. Aber dafür sind auch fast 140 Frauen ins Ziel gekommen. Das finde ich auch schon eine sehr, sehr geile Zahl. Also da erstmal Applaus an alle.
Ja, Auf jeden
Aber
Fall.
Aber wir gehen jetzt erstmal alles nacheinander durch. Jetzt sind wir gerade ein bisschen viel hin und her gesprungen. Gehen wir jetzt trotzdem mal kurz auf die Vorbereitung ein, weil was du jetzt gerade schon mehrfach angesprochen hast, zwischen dem Eiger und dem UTMB waren ja nur 6 Wochen. Hast du dich da noch irgendwie vorbereitet? War wirklich nur, okay, das Training habe ich, ich gucke jetzt irgendwie, dass ich jetzt wieder heile oder mich auf dem, also was hast du gemacht?
Also erstmal natürlich regeneriert nach Eiger, aber ich war ja relativ schnell fit. Also ich muss sagen, ich habe ja muskulärer Natur keine Probleme gehabt. Das, was man, womit man am meisten, glaube ich, dann bei solchen langen Distanzen zu kämpfen hat, ist tatsächlich eher das Mentale. Ich meine, ich war ja weder verletzt, noch habe ich mir irgendwas gebrochen, wo man sagt, das hätte man jetzt auskurieren müssen und ja, dann, sondern was das angeht, klar, man muss dem Körper einfach Ruhe geben, das habe ich aber auch gemacht. Und ich bin dann ganz easy wieder ins Training eingestiegen. Da bin ich, glaube ich, in der einen Woche bin ich mal 3x10 Kilometer im Flachen gejoggt. Also da habe ich immer so gemacht, wie ich mich gefühlt habe. Wenn ich gar keinen Bock hatte, 5 Tage, habe ich nichts gemacht. Also ich mache ja immer sehr viel so, ich höre auf meinen Körper und was, worauf hat er gerade Bock. Dann hatte ich ein, zwei Wochen, da war ich dann auch wieder am Berg. Da habe ich auch mal wieder irgendwie ein bisschen Tempo gemacht, weil ich auch gemerkt habe, boah, jetzt habe ich auch die Energie, jetzt habe ich auch gerade Bock. Da habe ich auch ein paar Höhenmeter wieder gesammelt, aber so rein trainingstechnisch wusste ich, muss ich jetzt für den UTMB nichts mehr machen, weil was soll man da jetzt noch machen? Ich hatte ja, ich meine, ich bin beim Eiger 176 Kilometer mit 12.000 Höhenmeter irgendwie gerannt. Ja, was soll ich da, also das ist ja eigentlich genau das, was ich beim UTMB dann auch irgendwie schaffen muss. Für mich war dann einfach wichtig, dass ich mich mental fit kriege. Da muss ich sagen, das ist immer eher schwieriger, weil man ja dann eigentlich erstmal so ein bisschen raus ist und sagt, okay, jetzt mache ich so ein bisschen, was ich will. Ich war ja dann auch zwischenzeitlich mit meinem Papa Radfahren und so, also habe dann eher wirklich so Sachen gemacht, wo ich gerade Bock drauf hatte, wo ich dachte, das taugt mir gerade.
Was sich gut anfühlt.
Was mir mental irgendwie hilft. Und ich habe den UTMB vom Lauf her komplett ausgeblendet. Ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, oh, ich laufe in 2 Wochen, in 3 Wochen, sondern ich wusste, der steht an. Ich wusste, dass ich topfit bin, dass ich körperlich fit bin, dass ich das kann und dass ich mich einfach nur mental jetzt darauf einstellen muss, dass sozusagen nochmal so ein Brett ansteht. Da hilft mir es eben, wenn ich einfach so das mache, worauf ich Bock habe. Was mir viel geholfen hat, war auch tatsächlich die, das war jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen war ja diese Europameisterschaft hier in München. Und einfach mal was ganz anderes machen. Also einfach jeden Abend da ins Stadion gehen, sich das einfach nur angucken. Das fand ich, hat mich auch krass motiviert, diese Leistungen, diese Stimmung. Da war ich dann auch wieder so, boah, jetzt habe ich auch voll Bock auf Racen. Einfach dann auch mit Freunden da irgendwie, keine Ahnung, sich Nachos kaufen und die essen. Und einfach so, ja, Sachen machen, die einem so ein bisschen helfen dabei. Ja, das war es dann eigentlich schon. Also trainingstechnisch passiert dann nicht so viel. Und es war eher wichtig, sich mental hochzupushen und das hat, denke ich, ganz gut geklappt.
Wenn man jetzt so ein bisschen die Läufe vergleicht, zumindest das, was du beim Eiger geschafft hast, ist es ja ungefähr gleich, ne? Also du bist beim Eiger 176 gelaufen, der UTMB ist 171, also ist jetzt 5 Kilometer weniger. Du sagtest gerade, beim Eiger warst du 12.000 Höhenmeter unterwegs, beim UTMB sind 10.000. Hat die Erfahrung dich vom Eiger, also die Erfahrung vom Eiger dich irgendwie so ein bisschen dir Angst gemacht? Weil das war ja schon eine sehr heftige Erfahrung für dich, ne? Du hattest Halluzination, du konntest nichts essen, du hast einfach von der Hitze nichts runtergekriegt. War das so ein bisschen, was doch irgendwie im Hinterkopf mitschwirrte oder konntest du das komplett ausblenden?
Also das schwingt natürlich immer ein bisschen mit. Also du hast eigentlich genau die Punkte angesprochen, über die ich dann doch mir auch Gedanken gemacht habe. Also das war ganz klar das Thema Schlaf. Von Anfang an habe ich gedacht, okay, das war ja das, warum wir ausgestiegen sind letztendlich irgendwie, die Müdigkeit. Und habe mir aber dann auch immer gesagt, okay, man darf auch nicht vergessen, auch wenn die Zahlen jetzt ähnlich klingen, beim UTMB hast du maximal 2 Nächte, die du laufen musst. Beim Eiger hätten wir ja maximal 4 gehabt. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Und ich wusste, dass ich beim Eiger die ersten 2 Nächte gut überstanden habe. Deshalb bin ich zwar da rein, wo ich dachte, hui, mit dem Schlaf, das könnte so ein Ding werden. Wusste aber, okay, komm, beim Eiger hast du die ersten 2 Nächte auch gut weggesteckt. Das ist ja dann auch eine mentale Sache, wenn du beim UTMB weißt, du musst in Anführungszeichen nur 2 Nächte durchstehen, weil danach kommt keine mehr, danach ist dann das Ziel, kann man sich dann natürlich viel besser motivieren irgendwie, als wie wenn man weiß, ah nee, da kommen dann ja nochmal 2 Nächte. Mhm. Das mit dem Essen war auch ganz klar natürlich sowas, wo ich dachte, hoffentlich geht da alles gut. War mir aber schon ziemlich sicher, dass es da kein Problem geben sollte, weil einfach es sehr unwahrscheinlich war, dass an diesen 2 Tagen auch 40 Grad oder 35 bis 40 Grad sein werden. Weil das war ja so das Ding, dass es so heiß war, dass ich einfach nichts essen konnte. Was natürlich immer so mitschwingt, ist das Thema DNF auch. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, boah, wenn ich dann nochmal ein DNF habe, könnte es natürlich schon sehr an meinem Selbstbewusstsein oder an meinem, also dass man dann vielleicht doch so ein bisschen zweifelt und denkt, okay, bin ich dafür gemacht? Ist das nicht alles zu viel, zu früh? Also klar, ne, da denkt man
schon mal. Dieses sportliche Selbstbewusstsein, das kenne ich ja.
Obwohl man wieder rational gesehen genau weiß, naja, bei solchen Distanzen kann einfach alles passieren. Also das ist einfach so weit, da kannst du noch so fit sein, wenn du da umknickst oder wenn die Müdigkeit dich kickt oder der Magen nicht mitspielt, dann ist halt vorbei. Das war sozusagen trotzdem, obwohl ich mir das immer so eingeredet habe und gesagt habe, hey, selbst wenn du da aussteigst, ist das überhaupt keine Schande. Für mich persönlich war es natürlich schon so, dass ich dachte, naja, wäre schon cool, wenn ich das natürlich irgendwie dann auch packe, weil ich weiß, dass ich es kann. Und ich einfach nicht wollte, dass wieder irgendwas mir einen Strich durch die Rechnung macht, was ich wieder nicht so richtig beeinflussen kann. Davor hatte ich so nicht Schiss, aber so Respekt, dass das wieder passieren könnte. Mhm. Aber das ist, was du gesagt hast, was man so lernt aus dem Eiger dann oder aus dieser Erfahrung. Ich habe da halt so viel mitgenommen von dieser Eiger-Geschichte. Ich war ja auf so vieles jetzt vorbereitet. Also alles, was ich gerade angesprochen habe, hätte ich ja ohne den Eiger nie auf dem Schirm gehabt. Ich hätte doch niemals, wenn ich jetzt nur den UTMB gelaufen wäre, hätte ich ja niemals daran gedacht, dass ich vielleicht Probleme mit der Müdigkeit bekommen könnte, weil ich das eben noch ja nicht erfahren hätte vorher schon. Und dadurch hat es mich natürlich auf alles Mögliche schon irgendwie vorbereitet. Und dadurch bin ich auch in das Rennen und habe gedacht, okay, das und das kann alles passieren. Bleib ganz cool. Du musst es so nehmen, wie es kommt. Und das lässt einen tatsächlich auch ein bisschen gelassener werden, muss man auch sagen. Auch wenn einen das so mitschwingt und man denkt so, ha, hoffentlich passiert das nicht, ich will nicht aussteigen. Aber es gibt einen so eine gewisse Sicherheit, einfach zu wissen, was schiefgehen kann auch. Also man ist dann einfach schon so, ah, okay, das kann passieren, schauen wir mal, was dann kommt, so ungefähr.
Das ist jetzt so ein bisschen die mentale Vorbereitung. Hast du denn auch etwas beispielsweise am Equipment, an den Sachen, Lebensmittel, die du mitgenommen hast, verändert durch deine Eiger-Erfahrung? Weil wir zum Beispiel ja damals auch gedacht haben, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, mehr flüssige Kalorien mitzunehmen, die nicht so süß sind, also quasi nur Gels.
Ja, das hast du auch schon jetzt eigentlich die Frage beantwortet mit dem,
verdammt,
mit dem Flüssigen. Weil das war natürlich krasses Learning. So, okay, was ist, wenn ich wieder nichts essen kann? Oder auch Thema, was habe ich das letzte Mal gedacht, was ich essen werde, aber wo ich gar nicht rankam? Das habe ich dann gleich zu Hause gelassen, so ungefähr. Das konnte man jetzt deutlich optimieren. Es ging natürlich auch viel schneller dadurch, weil man jetzt nicht erst sich hinsetzen musste und eine Liste schreibt, ja, das mag ich, das könnte ich dann vielleicht essen, sondern man wusste jetzt gleich, ja, okay, das ging beim letzten Mal schon gar nicht. Und was ich wirklich noch mehr mitgenommen habe, waren diese Quetschis, die du für Kids ja auch kennst. Da habe ich viel mehr eingepackt, weil ich genau wusste, das ist so was Frisches, das ist mehr oder weniger flüssig und das kriegst du immer rein. Weil das habe ich auch beim Eiger gut reinbekommen. Dann hatten wir so Notfallsachen dabei. Das war dieses Y-Food. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist im Prinzip ja es soll eigentlich so eine Mahlzeit ersetzen. Oder manche nehmen das.
Shake-artiges.
Genau. Das hat einfach viele Kalorien. Also, wenn du da so ein Ding trinkst, das hat, glaube ich, schon 600 Kalorien oder so. Weil es ging ja auch beim Eiger darum, dass mit dem nicht essen können, haben mir die Kalorien gefehlt, weil du die Kalorien einfach nicht mehr reinkriegst. Und wir haben sozusagen in meinem Dropbag war dann so ein Rye Food, falls ich nichts essen kann, dass ich einfach. Und da muss man dann Augen zu und durch machen, Nase zu, dann muss man das einfach trinken, dass man einfach die Kalorien reinkriegt. Und das war quasi alles so ein Learning vom Eiger, dass ich wusste, okay, das packe ich ein. Ich hatte genug Gemüsebrühe dabei im Rucksack für alle Fälle, dass ich mir zur Not da was anrühren kann. Die Quetschis, dann habe ich mir Gels Und das Morton Energy Iso-Trink, was man sich ja mit Wasser anrührt für die Flasche, also für die Flask vorne, da habe ich mir das mit extra Koffein geholt, eben auch schon mit der weißen Voraussicht, dass das Thema Müdigkeit eine Rolle spielen wird. Habe mir noch ein paar Gele auch von Morton geholt, die mehr Koffein haben. Also da habe ich da schon, das hat mir mit Eiger sozusagen extrem geholfen. Und dadurch war das auch mit dem Packen und allem viel leichter, weil es ging viel schneller. Ich wusste schon, okay, gleich nochmal bestellt hier bei Bike24, Morton mit Koffein. Dann nochmal ein DM gegangen, diese ganzen Quetschis geholt. Da wusste ich auch ganz genau, das schmeckt mir, die Sorte.
Ja, welche Geschmackssorten, ja.
Ja, so, und dann da hat man quasi viel weniger. Oder das letzte Mal waren ja auch Flips tatsächlich für mich so ein Geheimding. Und gar nicht unbedingt diese Salzbrezen. Und Maggie und ich haben ja die Flips da genascht, wirklich wie die Bekloppten. Wir fanden das voll geil. Und da wusste ich auch gleich, Flips packst du dir immer ein. Die gehen immer, die konnte ich auch das letzte Mal noch ein bisschen so rumsnacken. Und von daher, war das für mich tatsächlich super hilfreich. Und vielleicht auch sogar, wenn man es jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, vielleicht sogar gut, dass ich den Eiger vorher gemacht habe und dass ich es vielleicht da gar nicht geschafft habe, weil ich so krass viel dadurch gelernt habe, dass ich recht super vorbereitet in diesen Lauf jetzt gegangen bin.
Jetzt sagst du gerade schon ganz viel Flips und dies und das und jenes. Beim Eiger war das ja so, ihr hattet ja jetzt unabhängig vom Filmteam und Social-Media-Team, du hattest ja echt ein paar Leute, die wirklich von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gefahren sind und dort deine Sachen hingebracht haben. Wie war das denn jetzt hier bei dem Lauf? Hattest du auch wieder ein Riesenteam? Also ich weiß, zumindest Dennis war mit dabei.
Ja, Dennis war mit dabei und das war dann auch alles, was Support angeht. Das liegt aber auch daran, dass der UTMB eine ganz andere Hausnummer ist wie der Eiger. Das ist, wie gesagt, ein Massenevent. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Da ist alles auf Masse. Da bist du im Prinzip auch nur eine Nummer. Ja, ob du da jetzt finishst oder nicht, das juckt eigentlich am Ende auch keinen. Das ist alles natürlich deutlich anonymer irgendwo. Und du hast bei dem UTMB, was ich sagen muss, was ich richtig gut fand und was es auch, was den Lauf komplett nochmal viel leichter für mich gemacht hat. Du hattest ja insgesamt 15 Verpflegungsstationen. Also du hattest maximal, das längste, was du zwischen den VPs hattest, war einmal 4 Stunden. Aber manchmal war auch zwischen den VPs nur 2 Stunden oder so. Und jetzt nochmal, wenn man zurückblickt zum Eiger, hatten wir teilweise 10 bis 12 Stunden bis zur Live-Base und mussten einfach uns 10, 12 Stunden tutti completo alleine durchbeißen, haben manchmal keine Menschenseele gesehen, mussten alles essen, trinken, mitschleppen. Und das ist also von der Idee, auch wenn du sagst, die Zahlen waren ja jetzt ähnlich, sind das komplett andere Konzepte und komplett andere Läufe. Und das hat den Eiger dadurch auch deutlich anspruchsvoller gemacht, weil es wirklich viel auch mentaler ist. Es ist so einfach, wenn du weißt, ich laufe jetzt los, aber in 8 Kilometern und 500 Höhenmetern kommt schon die nächste VP. Da brauche ich maximal 2 Stunden. Das macht, das teilt einmal das Rennen natürlich in so Happen ein. So, jetzt komme ich gerade vom Weg ab. Aber ich komme gleich zurück zu dem Thema Support. Weil bei diesen 15 VPs gab es 5 Stellen, wo dein Support hin durfte. Die durften jetzt nicht einfach an jeder Station sich hinstellen, sondern aufgrund der Massen. Muss man echt einfach mal, wir reden nicht von vielen Leuten, wir reden von Massen. Ne, wenn da jetzt 2600 Leute bei so einem Lauf mitmachen, bei so einem 170-Kilometer-Lauf, ist das einfach verdammt viel.
Und nur jeder einen Support mitbringt, ne? Dann hast du halt 2600 Leute an einer Verpflegungsstation stehen.
Ja, und das hast du ja schon jetzt gesagt, das durfte jeder nur eine Person mitbringen.
Ja.
Also mit einem großen Team. Du kannst das natürlich alles haben. Aber die können dann da nicht, wie beim Eiger, dass dann irgendwie meine Family da in dieser Halle stand und die auch Sitzplätze hatten und dann alles ausgepackt haben. Das ging da nicht. Da durfte genau eine Person kommen. Diese Person musstest du auch im Vorfeld anmelden. Also da musste ich wirklich Dennis Name und alles eingeben. Dann wurde ein QR-Code erstellt, den er bekommt. Und den musste er, wenn er in dieses Zelt ist, wurde der abgescannt. Und das war so streng, dass wenn er kam und die haben abgescannt, dann haben die gesagt, nee, du darfst noch nicht in das Zelt, weil deine Läuferin kommt erst in einer halben Stunde. Das heißt, er muss es das war so getaktet, dass er erst rein durfte, wenn auch ich kam. So, das heißt, da ist natürlich auch nicht viel mit vorbereiten, dass er da reingeht und dann irgendwie,
die was keine Ahnung, und
so ungefähr was kocht und so, sondern das geht, also ein paar Minuten eher darfst du dann schon rein, aber jetzt so eine halbe bis Stunde da vorher schon sitzen und, sag ich mal, wie du sagst, dann kochst und ein Brot schmierst oder so, das geht dann halt nicht. Plus, dann kommt noch dazu, dass, und das war dieses Jahr wohl auch neu, du an diese VPs, an diese 5 VPs, wo Dennis hin durfte, konnte er nur an 2 VPs mit dem Auto. So, da geht's ja jetzt weiter. Das ist ja alles auch nicht so easy, ne? So, da fährt jetzt auch keine Bahn oder irgendwas. Da gab's Shuttlebusse. Die wurden da angeboten, die dann zu bestimmten Zeiten fahren. Die Shuttlebusse waren aber leider schon vor, keine Ahnung, 2 Wochen komplett ausgebucht.
Ach, das heißt, die musst du auch noch buchen?
Ja, die musst du auch noch buchen.
Ja, mei.
Also ich sag mal so, das ist alles bei diesem UTMB, da hast du auch auf dieser UTMB hast du so ein Runners Profile, also dein Account, und da kriegst du dann auch ständig irgendwelche Nachrichten, wo dann steht, du kannst jetzt den Bus buchen, du kannst jetzt deinen Supporter anmelden, du kannst jetzt deine T-Shirt-Größe auswählen, also das wird dann alles im Vorfeld gemacht, und die Shuttlebusse waren aber natürlich voll, also das waren halt zu wenig Shuttlebusse wahrscheinlich für die Anzahl an Supporter. So, dann hat Dennis sein Fahrrad mitgenommen. Ja, jetzt kann man sich aber vorstellen, der fährt ja um das Massiv. Also wir reden jetzt ja nicht von der Stadt, wo alles flach ist.
Ja, sondern ja.
Dann teilweise 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück mit, keine Ahnung, 4000 Höhenmetern gefahren. Und was auch nicht ja ganz ungefährlich ist. Das muss man nochmal dazu sagen. Er ist ja auch viel nachts gefahren. Weil ich kam ja auch teilweise irgendwie 2.30 Uhr an so einer Station an. Zweimal, wie gesagt, konntest du mit dem Auto hin. Das ging mir auch dann ganz gut. Aber das ist eben im Vergleich zum Eiger, wo du relativ, bis auf, glaube ich, eine Station hatten, die, wo es auch ein bisschen schwieriger war, recht gut mit deinem Auto ranfahren konntest und dann einfach alles ausladen konntest, weil einfach in dieser VP gerade mal 10 Läufer waren. Das ist da halt eine ganz andere Nummer. Also ich muss auch sagen, die erste VP, wo Dennis hinkommen durfte, war VP3. Also noch relativ am Anfang bei Kilometer 30, wo sich eben auch noch gar nichts entzerrt hat, wo quasi alles noch zusammen war. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich die Hölle auf Erden. Dieses Zelt war viel zu klein. Dann tummelten sich da diese ganzen Läufer, dann diese ganzen Supporter. Es war auch nicht irgendwie geordnet, sondern irgendwie random standen da ein paar Bänke. Alle haben sich irgendwo hingesetzt. Alle sind natürlich wirr rumgelaufen, um da noch was aufzufüllen, um da noch Essen zu holen. Also ist auch normal, ne? Dass natürlich, ich bin dann auch aufgestanden, habe gesagt, oh, ich muss noch mal zu dem Wasser, ich muss noch mal dahin. Und da habe ich auch ein Video gemacht. Da habe ich auch gedacht, scheiße, geht das jetzt wirklich 170 Kilometer so? Oder wird das vielleicht mal ein bisschen entspannter? Aber man muss sagen, an diesen Supporter-Bases war es immer sehr crowded. Aber es wurde natürlich hinten raus doch schon ein bisschen weniger, weil natürlich dann auch Leute aussteigen und es sich dann doch auch irgendwann mal ein bisschen entzerrt.
Wie war das denn? Lass uns mal kurz nur bei den Verpflegungspunkten bleiben. Bei den anderen Verpflegungspunkten. Hattest du wieder so eine Tasche, die du abgeben konntest, die da hingebracht wurde? Oder musstest du dich mit dem verpflegen, was da zur Verfügung gestellt wurde? Wie war das?
Also du hattest ein Dropback, also da, wo du quasi im Vorfeld Wechselsachen reintust und Verpflegungssachen und so. Da hatte ich dann zum Beispiel auch dieses Y-Food drin gehabt.
Ja.
Das war allerdings, das war dann auch so ein bisschen semi-optimal. Dieser Dropback war bei Kilometer 80, also kurz vor der Hälfte. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber da durfte auch Dennis mit dem Auto hinkommen. Das heißt, ich hätte da gar keinen Dropback im Endeffekt gebraucht, weil er hätte das alles aus dem Auto mir geben können. Das heißt, an sich wäre es vielleicht an anderer Stelle besser gewesen, dann den Support zu haben. Oder eben andersrum, ne, dass ich an dem Dropback hätte Dennis jetzt nicht zwangsläufig sein müssen, weil ich eh diesen Dropback hatte. Aber gut, so war es dann halt. Ich meine,
es gibt ja vielleicht auch Leute, die eben nicht jemanden haben, der da so als Support mitkommt.
Genau, nee, das ist schon richtig. Aber rein theoretisch gesehen hätte man dann an diesem Punkt auch auf den Support verzichten können, weil eh jeder den Dropback hat. Also ich hätte jetzt Dennis da nicht unbedingt gebraucht, weil ich hatte im Prinzip alles da. Hab mich natürlich trotzdem gefreut, dass er dann da war und dann für mich alles gemacht hat. Da hast du quasi einen Dropback und ansonsten hattest du quasi die restlichen 10 VPs, musstest du dann quasi das nehmen, was da ist. Das heißt, ich habe an den Stationen, das musste man sich vorher dann natürlich auch alles ausrechnen, das habe ich auch alles sag ich mal, kalkuliert. Da, wo ich Dennis gesehen habe, musste ich natürlich meinen Rucksack dementsprechend mit meinem Stuff auffüllen, der dann auch so lange reicht, bis ich ihn das nächste Mal wieder sehe.
Ja, genau. Und das meinte
war,
ich, ja.
Ja, und das war zweimal, war die längste Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, auch 10 Stunden. Das heißt, ich musste dann ungefähr für die 10 Stunden alles einpacken von mir, hatte aber in den 10 Stunden noch, keine Ahnung, 4 andere VPs, wo es dann halt Getränke, Essen und sowas gab.
Dann lass uns doch mal zum Wettkampf selber kommen. Und zwar, das hast du jetzt gerade schon auf Instagram ein bisschen verraten, der Start war für dich jetzt nicht so ein Träumchen. Vielleicht magst du uns da mal mit hinnehmen, was da jetzt da los war beim Start selber.
Ja, da kann ich auch gleich eine Frage beantworten, die ich gesehen hatte, wo es mir mental am schlechtesten ging oder so, war definitiv der Start.
Und das ist schon eine krasse Nummer.
Wenn man schon so mies, sage ich mal, in so ein Race startet und ja, also ich muss sagen, ihr wisst ja alle, dass ich die Majors gelaufen bin. Also ich weiß, wie es ist, mit 50.000 anderen in New York zu rennen oder mit 40.000 in Berlin oder so. Und ich kann es kaum in Worte fassen oder beschreiben, was da wirklich los war, aber es war einfach so, 17.30 Uhr hieß es so, offiziell sollte man da so in dem Stadtbereich stehen. Und wie gesagt, Chamonix ist ja der Stadtplatz und auch der Zielbogen dann ist dann auch da. Und das ist halt ein kleines Kaff einfach. Das ist jetzt keine Stadt, das ist einfach ein kleines Kaff. Das ist auf diesem Marktplatz, geht es dann los. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich so kurz nach 17 Uhr da bin, dann habe ich da noch ewig viel Zeit, dann latsche ich da hin, dann stelle ich mich da mit rein, dann kann Dennis da noch mitstehen. Und dann kam ich da auch an, also ich bin halt mit dem Radl hingefahren. Das hat dann Dennis wieder mit zurück zu unserem Hostel genommen, habe das da abgestellt. Und danach war das schon halt mega laut und es war krass voll. Also es war unfassbar krass voll. Und das ist ja dann, wenn das dann in so einem kleinen Kaff, wo das alles so eng ist, so enge Gassen und alles so, weißt du, so komprimiert schon ist und da noch so viele Leute. Jetzt ist
nochmal voller.
Ja, das ist dann eben nicht wie, du kommst zum Berlin-Marathon, kann man ja mal als Beispiel nehmen, wo dann auch erstmal überall Ordner stehen, die dann schon mal, wo du dann in deine Welle musst, wo das schon mal, weißt du, das entzerrt sich
ja, klar,
sich
verteilt
dann,
sich ja alles ja. über den Tiergarten.
Ja, ne? Und es verteilt sich dann tatsächlich auch im Stadtblock. Also ich hatte in Berlin oder auch New York oder Tokio, egal wo ich war, nie das Gefühl, ich stehe da jetzt eng an eng mit den Leuten. Natürlich war es da voll, aber es war immer irgendwie ein bisschen Platz um mich herum, dass man sich hätte sogar auch mal dehnen können oder so, also weil das einfach so großzügig ist. Und dann kam ich dahin, habe schon mal nicht gecheckt, wie ich zu dem Start komme, weil das auch eher, sage ich mal, nicht so gut organisiert war. Da standen eben nicht 10.000 Ordner, die sagen, du musst da lang. Dann kommt noch dazu, dass die Leute ja da alle eigentlich auch gar kein Englisch können. Das heißt, als ich dann natürlich die 2 Mädels, die da standen, gefragt habe, wie ich zum Start komme, dann haben die mich natürlich entgeistert angeguckt. Dann habe ich dann gesagt, so Running, und habe dann so Zeichensprache gemacht, Running, ja. Start. Dann habe ich irgendwie einen Teilnehmer, der an mir vorbei ist, wo ich gesehen habe, dass der offensichtlich mitläuft, gefragt, der mich dann auch verstanden hat. Der hat gesagt, ja, hier für uns Läufer, wir müssen hier hinten lang. Da war es dann auch schon super voll, aber man kam zumindest recht zügig zu dem Stadtbereich und der war einfach schon komplett voll. Dieser Marktplatz war komplett voll und alle standen da dicht an dicht. Dann habe ich mich da hingestellt, dann musste ich noch auf Dennis warten, weil der noch nicht da war, weil der zu Fuß kam. Und dann stand ich da und ich gucke in diese Masse rein, wo dieser Stadtbogen war, und ich stand eben so ein bisschen hier eigentlich am Rand hinter so einem Haus. Also ich habe diesen Stadtbogen noch nicht mal richtig gesehen. Und in dem Moment habe ich einfach, und das konnte ich auch nicht mehr kontrollieren, nur noch geheult, aber so richtig aus tiefstem Herzen, so richtig so, wo man sich auch nicht mehr einkriegt, weißt du, wo du dann noch so atmest und so
hochziehst. Alles rausbricht.
Ja, so hier, ja, ich kann nicht mehr so. So, dann haben mich natürlich erstmal alle angeguckt. Muss ich auch sagen, das war auch so eine Erfahrung, die ich da leider gemacht habe. Dadurch, dass natürlich so viele Leute sind und da auch die Sprachbarriere recht hoch ist, muss man wirklich sagen, da waren Leute am Rand, die gekotzt haben beim Lauf, da sind alle vorbei. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich war immer die Einzige, die jeden gefragt hat, auch wenn er nur am Rand saß und offensichtlich irgendwie am Handy gespielt hat. Ich habe immer jeden gefragt, ob alles okay ist, weil du nie weißt, vielleicht sitzt er da zwar an seinem Handy, aber vielleicht ist ihm auch gerade einfach richtig schlecht. Und da hatte ich schon gemerkt, es hat gar keiner irgendwie mich angesprochen, weil es hätte ja auch was mit mir sein können. Bis auf drei, so eine Dreiergruppe, wo der Mann auch Deutsch konnte, die mich dann so ein bisschen versucht haben zu beruhigen. Die waren auch total nett. Die haben gesagt, ja, es ist wohl alles zu viel. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich jetzt wegen dem Lauf an sich nicht, sondern ich habe gesagt, die Leute, es sind mir zu viele Leute, ich pack das nicht, ich krieg das nicht hin. Also ich weiß nicht, es war wie so eine Mini-Panikattacke. Dann natürlich schon auch der Stress, der Druck, dass du da gleich laufen musst und so. Ja, und dann kam Dennis, der hat mich dann halt versucht zu beruhigen. Und dann hat er gesagt, komm, atme tief ein und es wird schon und so. Und du kennst das ja auch eigentlich. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich habe gesagt, ich kann hier nicht laufen. Es geht nicht. Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich sitze hier, ich war wie gelähmt, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht atmen, ich konnte nichts. Dann kam auch noch ein Fotograf, den ich vom Eiger kannte, das war noch so eine witzige Story, der mich erkannt hat, der gar nicht wusste, was mit mir los ist. Der hat gesagt, aber du wirst doch loslaufen. Und ich so, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich will eigentlich gerade nur nach Hause. Ich will in mein Bett. Ich will nichts hören und nichts sehen. Ich will einfach meine Ruhe. So, dann habe ich aber irgendwann, klar, nach 20 Minuten beruhigt sich das ja dann doch irgendwann mal. Und dann hat Dennis gesagt, komm. Und dann haben die drei mir auch nochmal gut zugesprochen. Die haben gesagt, hier, das wird jetzt vielleicht die erste Stunde sehr voll auf der Strecke, aber irgendwann wird es sich aufteilen und bla bla bla. Ja, und dann sozusagen war der erste Schock schon so, wo ich dachte, okay, schlimmer kann es jetzt gar nicht werden. Dazu kam übrigens noch, dass ich 2 Stunden vorher oder 3 Stunden vorher wurde irgendwie mein Handy noch gehackt und so. Also es ging, es waren einfach viele Dinge davor. Es
kam alles zusammen.
Ja, wo ich dachte, das kann jetzt nicht sein so. Und da habe ich gedacht, wenn es so beschissen losgeht, kann es ja eigentlich nur besser werden. War dann so mein mentales Mantra. Naja, dann ging das auch los. Dann, ich meine, das kann sich jeder gerne mal auf YouTube angucken, diese Stadtszene vom Bildschirm als Zuschauer ist das, glaube ich, voll geil. Ne, diese Massen, wie die dann klatschen und diese Stimmung, die man ja auch so beim Berlin-Marathon sieht, wenn man da so die Live-Übertragung sich anguckt. Aber das, was für die Außenstehenden danach der fettesten Trailparty überhaupt aussah, war für mich wirklich die Hölle auf Erden. Ich habe gedacht, ich möchte hier einfach nur weg. Ich will einfach niemand, der mich anfasst, der mich schubst, der mich drückt, der mich berührt. Und ja, da musste ich natürlich aber dann trotzdem da durch. Und das zog sich dann kilometerlang, das durch diese kleinen Gassen. Und man muss natürlich schon sagen, das war natürlich krass, was da los war. Da stehen die Leute in 20er-Reihen, Tour de France-mäßig, schreien alle, die Kinder klatschen, die tröten. Also es ist wie ein Stadtmarathon, muss man sagen. Das hat eben nichts mit so Trailrunning zu tun. Da stehen irgendwie 5 Leute, die klatschen und dann bist du schon irgendwie im Wald und nichts ist
die
mehr los.
Die Stimmungsnester bei Run Skills, ja, die drei Kühe mit ihren Kuhglocken.
Ja, die gab es dann später auch, aber am Anfang war es tatsächlich einfach so krass voll. Es war natürlich schon extrem beeindruckend, um zu sehen, die Menschen, wie die dieses Event, wie die das leben, wie die das Event feiern, wie sie dahinter stehen. Und ich fand es auch mega schön zu sehen, dass da Kinder stehen, die das so feiern. Weil ich finde immer, wenn Kinder mit so Sportveranstaltungen, die kriegen dann ja auch einen Bezug dazu, wollen vielleicht
auch mal
laufen,
Medaille bekommen.
Ja, und deshalb finde ich das an sich total geil. Aber ich war in dem Moment sozusagen ein bisschen Game Over in meiner Welt gefangen, habe gedacht, okay, ich muss jetzt mit dem Sog hier mitgehen. Solange es halt geht, ich muss einfach in meiner Welt bleiben, muss mich auf mich konzentrieren. Und ja, das war so der erste mentale Tiefpunkt. Das war da los. Aber was da wirklich so richtig war, ehrlich gesagt habe ich es noch nie so erlebt, dass ich schon so Beklemmungen habe und das oft, also ich mag Menschenmassen ja gar nicht. Ich werde ja ganz schnell, ganz gereizt dann auch, dass ich sage, bitte geht einfach weg von mir und so. Aber das ist halt so eskaliert.
Naja, kann man sie jetzt auch nur mutmaßen, aber es gibt natürlich viele Sachen. Ich meine, ich bin auch kein Fan von so richtig Menschenmassen, aber ich werde jetzt auch schon schneller nervöser, weil man sie jetzt einfach 2,5 Jahre lang so gut wie gar nicht mehr hatte. Ja. So viele Leute um einen herum. Und vielleicht ist bei dir einfach ganz viele kleine Knötchen geplatzt und dann musste das einfach mal alles raus, was da so raus musste. Was ich sehr schade finde, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil du ja vom Trailrunning auch immer so erzählst, von wegen, es ist so eine tolle Gemeinschaft und die alle gucken aufeinander und das ist eben nicht wie so bei so einem großen Stadtmarathon. Und zumindest der Start klingt ja schon so wie das, was du nicht erleben möchtest bei einem Trail-Wettkampf.
Das haben ja dann auch jetzt ein paar schon geschrieben, die gesagt haben, das ist der Grund, warum sie nie beim UTMB mitlaufen wollen, aufgrund der Massen. Und dieser Gedanke von Trail, Wald, Natur, Einsamkeit, vielleicht auch ein bisschen Ruhe, ist da natürlich völlig weg. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht wusste, dass das voll wird, aber dass es eben so krass ist und dass ich die ersten 50 Kilometer in so einer krassen Bubble, in so einer Masse unterwegs bin und 50 Kilometer ist verdammt lang, das wusste ich natürlich.
Als Marathon.
Ja, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Also das habe ich mir jetzt nicht so vorstellen können. Also ich meine, wenn jeder von uns guckt sich das an, aber du siehst ja oft auch nur die Ersten. Und die Ersten laufen da zu zweit, zu dritt völlig alleine. So, ne? Ja. Also da kriegt man ja vieles, was so, sag ich mal, im hinteren Feld abgeht, gar nicht mit. Und ich habe natürlich gedacht, ja, das wird sich schon relativ schnell entzerren und bla bla bla. Aber das hat doch echt sehr, sehr lang gedauert. Ich glaube, bei mir waren es 9, 9,5 Stunden, wo ich das erste Mal dachte, okay, jetzt setz mal 10 Meter vor und hinter mir mal kein Mensch.
Du sagtest gerade, 50 Kilometer hat es ungefähr gebraucht. Wann hast du denn so das Gefühl gehabt, zumindest eben nach diesem mentalen Tiefpunkt, ich bin jetzt angekommen im Wettkampf. Also ich bin jetzt irgendwie in meinem Flow, ich laufe rechts, links, ich atme ruhig, ich bin in meinem Tunnel.
Ja, das kam tatsächlich erst ab Kilometer, so richtig ab Kilometer 80, ab diesem Dropback, weil da hat sich's dann wirklich sehr entzerrt. Das war das Gute, dass es so viele VPs gibt, weil die Leute machen einfach unterschiedlich lange ja Pause. Also wenn der eine macht 5 Minuten, der andere macht halt 1 Stunde. Und Dropback war natürlich auch so, sag ich mal, so ein Schlüsselpunkt, wo man dann auch irgendwie sich vielleicht umgezogen hat oder mal hingelegt hat. Und da hat sich's dann wirklich deutlich entzerrt. Da war es dann wirklich so, als ich da raus bin, da war dann irgendwie vor mir irgendwo am Horizont mal einer. Also du warst nie alleine bis zum Ende nicht, muss man sagen. Mhm. Du bist dann nie wie beim Eiger, wo du 10 Stunden alleine bist oder vielleicht auch bei kleineren Trail-Events, wo man auch mal 2, 3 Stunden alleine ist. Das hast du da wirklich nie gehabt. Aber es war eben so, dass du auch mal wirklich für dich gehen konntest, deinen Schritt, ohne dass eben hinter dir wieder jemand irgendwie schwer geatmet hat oder mit den Stöcken irgendwie laut war oder so, wo man sich mal wirklich, wie du es gesagt hast, so auf sich konzentrieren konnte, seinen Schritt, seine Atmung, seine Gedanken und auch mal vielleicht dann die Natur wieder genießen, weil eben nicht so viele Leute da um dich rum sind. Ich habe es ja auch Dennis gesagt, ich wurde ja 10 Stunden eigentlich die ganze Zeit nur angefurzt und angerülpst, ne? Weil kann man sich ja jetzt vorstellen, wenn das so eine Blase ist und dann am Berg, wo du anstehst, am Anfang geht das noch, da reißen die Leute sich vielleicht auch zusammen, aber irgendwann ging es dann wirklich nur also, klar, jetzt im Nachhinein, da muss man irgendwie mal lachen, aber in dem Moment denkt man sich auch so, hey Leute, come on, ne? Ich meine, das muss alles raus und ist auch für mich alles okay, aber weißt du, wenn ich halt mal furzen muss, dann gehe ich halt mal 2 Schritte schneller, dass der das hinter mir nicht direkt irgendwie einatmen muss, aber das ist bei denen dann halt so, bei so einer Masse, wie soll das gehen? Ne? Also ganz klar, da ist auch gar kein Vorwurf an die einzelnen Menschen, sondern das ist dann einfach der Situation geschuldet. Und das hat es
dann so nach mir die Sinnflut.
Ist, ja. Und bei Kilometer 80, wo es dann eben so war, dass mal eben hinter dir auch mal 50 Meter keiner mehr war und dann kamen mal wieder so 2, das empfand ich als super angenehm, weil da hattest du dann das Gefühl, jetzt sind halt auch hier die Leute, die dann so dein Niveau haben, die dann auch so deinen Schritt gehen. Für mich ist sowieso immer so alles, also immer bis zur Hälfte ist es für mich noch so, erst das machst du so, das musst du so wegmachen können, weil ansonsten wird es hart. Und ab da geht für mich eigentlich immer so das Race los. Also so richtig dieses Race, wo du auch weißt, jetzt wird's hart. Es wird wehtun, du wirst müde, du wirst Probleme mit deinem Magen kriegen, du wirst, keine Ahnung, schwer atmen. Das geht dann, finde ich, immer so ab diesem Punkt los. Und das war ja dann so Kilometer 80, 85. Und ab da war es auch wirklich so ein Race, wie ich mir so ein Race vorstelle. Bis dahin, bis Kilometer, sag ich mal, 30 war es extrem voll. Bis 50 war es auch noch sehr, sehr voll. Dann hat es schon immer abgenommen, aber so ab 80 würde ich sagen, war es dann ein ganz cooles Race.
Kannst du schon sagen, wie lange du da schon unterwegs warst bei Kilometer 80? Pi mal Daumen, dass wir so eine ungefähre Vorstellung haben.
Boah, gute Frage. Ich war da, glaube ich, am Samstag, das war nach der ersten Nacht. Das war, glaube ich, Samstag um 10. Ja, Samstag um 10 und ich bin Freitag 18 Uhr los. Das heißt, es sind
12 plus 4 sind 16 Stunden.
Ja.
Kann das sein?
Ja, das kann sein.
Ja, yeah, Mathe, zweite Klasse bestanden. Ah. Gut, okay. Und du hast aber da tatsächlich jetzt gerade schon ein sehr, sehr schönes Stichwort gesagt, auf das ich natürlich gerne hinaus möchte. Du bist durch die Nacht gelaufen. Ihr seid abends gestartet. Du bist durch die Nacht gelaufen und jetzt nochmal, sorry, wenn ich das jetzt schon wieder anspreche, aber beim Eiger Ultra Trail hattest du ja sehr mit der Müdigkeit zu kämpfen. Wie lief das denn hier, zumindest in den ersten 16 Stunden, in der ersten Hälfte durch die Nacht laufen? Wie gut oder wie schlecht hat das geklappt?
Die erste Nacht lief gut, weil erstens, da war es halt eben auch noch so voll, dass man gar nicht so die Möglichkeit hatte, in so eine eigene Welt abzutauchen, weil eben so viel los war. Und dann muss man auch dazu sagen, dass auch so relativ viel los war, weil die ersten 30 Kilometer sind auch komplett Asphalt und Forstweg. Das heißt, da kommt man auch durch viele so Städte, Käfer und sowas, wo einfach super viel Action ist. Also wo wirklich Massen am Rand stehen, die dich anfeuern. Dann hatte Hoka da irgendwie so eine Base gehabt mit so, was weiß ich, was war das, auch wie so ein Tunnel, wo man durchgerannt ist mit so Leuchtbögen. Also da waren halt überall irgendwie auch so Action. Und da war es dann auch schon dunkel. Also es war dann so gegen Abend. Und das lief dann erstmal sich so weg, weil da kam halt eine Attraktion nach der anderen. Dann die erste Nacht, okay, easy. Und dann habe ich schon mal gedacht, okay, ab 5 habe ich mich immer schon darauf eingestellt, dass es anfängt zu dämmern. Ja, kannst du vergessen. Wir haben ja jetzt Ende August. Die Nächte sind extrem lang mittlerweile, vor allem dann da in diesen Gebirgsketten, wo dann quasi durch Berge auch noch alles verdeckt wird. Da ist es tatsächlich erst um 6:30 hell geworden, also erst so ab 6 hat es angefangen zu dämmern. Das heißt, die Nächte sind jetzt eben noch, das kommt noch on top, einfach so lang. Und die ging aber noch gut, wirklich gut weg. Dann hatten wir da auch echt eine geile Aussicht oben. Wir waren dann oben am Berg, da war dann auch das erste Mal, war es ein bisschen technischer, da hattest du so Geröllfeld gehabt, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann ging es da so, dann ging es wieder runter an so eine VP. Das lief dann gut, weil dann wusstest du, okay, jetzt wird es erstmal wieder hell, jetzt kommt dann wieder die VP, dann kommt irgendwann mehr die Live-Base und so. Also das lief ohne Probleme, aber man muss auch sagen, die erste Nacht schafft jeder, auch meistens ohne Probleme.
Gut, dann würde ich sagen, springen wir direkt mal in die zweite Hälfte. Wie lief es denn da? Also du bist 80 Kilometer unterwegs gewesen, du hast deinen Schatzi-Schmusi-Mausi gerade gesehen, du hast dich neu eingedeckt und es ging weiter und es lief. Oder wie war es?
Lief eigentlich die ganze Zeit ganz gut. Also auch da, wo mich immer Dennis oder Hasi Schmatzi Busi, wie du ihn nennst, gesehen habe.
Wie ich ihn nenne, auch noch sehr schön. Ja. Gerüchte los. Nein, Dennis.
Ja, wie du ihn nennst, genau. Wenn ich ihn dann gesehen habe, hat er auch immer gesagt, hey, du siehst richtig gut aus, hast keine gläserigen Augen oder so, also du siehst echt fit aus. Lag aber auch daran, dass ich mich gut verpflegen konnte und dass das alles ganz gut geklappt hat. Aber da werden wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen, über das Thema Verpflegung und wie das lief. Dann muss man dazu sagen, ist das halt ein super einfacher Lauf bis dahin auch gewesen. Also da ist halt jeder Mittelgebirgslauf, den ich kenne, der ist halt technischer als der UTMB. So, also da hast du halt Forstweg, Asphalt, dann hast du breitere Waldweg-ähnliche Trails, aber auch nicht so richtig. Also du kannst das gut daherlaufen, da kannst du gut Meter machen, was natürlich aber auch gefährlich sein kann, weil alles, was laufbar ist, verleitet natürlich dazu, dass man da joggt. Und vielleicht auch zu schnell. Und das kann dich natürlich hinten raus extrem einholen. Also oft ist es ja so, dass wenn du eher weniger laufen kannst, das eigentlich besser ist für deine Muskulatur, weil du kannst eh nur bergauf gehen, dann ist es technisch runter zu so technisch, dass du es vielleicht auch nur gehen kannst, dass du relativ deine Muskulatur ja erholst oder das nicht so belastest. Und alles, was du aber da so gut wegrennen kannst, ja, das kann dich halt später schon einholen. Aber wie gesagt, bis dahin lief es erstmal gut, Kilometer gut gemacht, Nacht gut überstanden, Essen ging irgendwie auch gut. Klar, dann hast du mal so ein Hoch und Tief und dann zwischendrin mal wieder so, ha, die vielen Leute und dann war es mal wieder luftig, ah, okay. Und dann ab der zweiten Hälfte, das war ja dann, ich habe ja gesagt, 10 Uhr war ich an diesem Dropback und da wurde es dann halt wieder heiß. Also nicht so heiß wie Eiger. Aber es waren trotzdem 26 Grad und halt am Berg, weißt du, da prallt die Sonne halt wieder voll drauf. Und da habe ich mir immer gesagt, okay, ganz ruhig. Du weißt, dass die Nacht recht kühl wird, weil das jetzt mittlerweile so, dass die Nächte eben nicht wie beim Eiger war es ja auch so mega heiß nachts. Mhm. Da war es jetzt wirklich so, dass du dann nachts irgendwie auch mal die Armlinge angezogen hast oder ich habe mir mein Schlauchtuch rangemacht oder auch mal eine Jacke angezogen. Aber es war immer so eine geile, frische Luft. So, mhm. Und da wusste ich immer, okay, selbst wenn es jetzt heute total heiß wird, konnte ich mich motivieren, dass es ab Abend auf jeden Fall wieder kühler wird. Und egal, wie schlimm das jetzt für mich über den Tag wird, es ist quasi dann am Abend wieder besser. Da habe ich dann einfach quasi das Tempo extrem gedrosselt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass mich alle am Berg überholt haben in einem übelsten Speed. Also allgemein muss ich auch mal sagen, die Leute da um mich herum, die waren alle wirklich saufit. Also da kenne ich echt andere Events, schon, ich sag mal in Anführungszeichen, halb am Verrecken sind, so ungefähr.
Ja.
Aber es für die Anzahl der Leute und für die Länge des Laufes, weil es ist einfach verdammt lang, 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter.
Absolut lang.
Ja, für diese Rahmenbedingungen waren es tatsächlich immer recht wenige Leute, die irgendwie verreckt aussahen oder die gepumpt haben oder wo du gedacht hast, oh Gott, die kippen gleich um. Also muss man ja, echt,
weil du dich dafür qualifizieren musst und dich nicht einfach anmelden kannst, ne?
Ja, also da waren schon echt viele saufit, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, was überholen die mich denn alle? Und dann dachte ich, okay, lass dich davon nicht beeindrucken, mach einfach dein Ding. Hier geht es wirklich nur ums Finishen. Die Zeit ist scheißegal. Und verausgabe dich nicht schon jetzt am Berg, wenn es heiß wird. So. Und das konnte ich gut, konnte gut mein Ding machen. Also das fällt mir oft auch schwer, dass ich mich dann nicht verleiten lasse, aber dass ich denke, eigentlich könnte ich ja auch schneller und so. Mhm. Hätte ich auch gekonnt, aber ich habe gedacht, nee, komm, die Hitze würde ja sonst so zusetzen, du musst dir Körner sparen. Und von daher ging das auch gut. Dann hast du schon gemerkt, bei der Hitze hat die Ersten schon, da war dann hier einmal so ein Brunnen gewesen, da haben ganz viele angehalten und da habe ich mit ein paar dann mal gesprochen und da waren auch viele echt, die gesagt haben, boah, jetzt wird es echt, jetzt wird es hart, jetzt ist es heiß und es ist wieder so warm und das zieht zu viel Energie und einige konnten auch schon wieder nichts essen. Also ne, da hast du schon gemerkt, jetzt geht es dann auch schon so los, diese Struggles. Bei mir lief es aber noch gut. Ich habe mich da jetzt nicht so beeinflussen lassen dann und habe gedacht, nee, zieh dein Ding durch, verpfleg dich weiterhin, soweit du es kannst und denk einfach immer von Station zu Station. Das habe ich auch gemacht. Also das heißt, dass der ganze Samstag auch noch richtig gut lief. Ja, dann kam die zweite Nacht. Und die zweite Nacht war dann nach meinem Startprozedere mit meinem Geheule und allem, mit meinem Heulkrampf, das zweite absolute Tief. Also ich habe auch gesagt, seit Eiger war das die schlimmsten 4 Stunden in meinem Leben. Da saß ich dann auch auf dem Stein, habe Dennis angerufen, habe gesagt, ich kann das nicht. Dann habe ich wieder geheult, habe gesagt, Dennis, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder ein DNF habe, wegen dieser scheiß Müdigkeit. Weil es war wirklich so, es wurde, also ich habe Dennis noch gesehen, da war es schon dunkel, aber da habe ich wieder gegessen und dann erstmal so motiviert.
Ja, ja klar, also immer wenn man so aus dem VP rauskommt.
Voll. Dann habe ich nochmal voll Cola getrunken, also immer schön viel Zucker, dass man irgendwie wach bleibt. Dann habe ich mir extra vorher noch 2 Koffeingele reingezogen. Alles noch in der Station, dass ich quasi prepared bin jetzt für die Nacht. So bin ich aus der VP raus und wie gesagt, da hat sich's eben schon so gelichtet, dass man da erstmal auch alleine war. Und dann bin ich da hoch und wirklich, ich gehe keine 3 Schritte auf diesen Berg hoch und mir fallen schon wieder die Augen zu. Also ich habe auch gemerkt, ich kann es jetzt eruieren. Es ist, wenn ich rennen kann oder wenn es Downhill ist, auch technischer, ist es nicht so schlimm, weil man sich mehr konzentrieren muss. Aber es geht halt dann immer erstmal berghoch. Es gibt immer erstmal dann wieder einen Anstieg von 900 Höhenmetern oder so. Da gehst du ja einfach nur so ein monotones Tempo. Immer die Stöcke so nach vorne, klack. Klack, da passiert ja nichts, da passiert einfach gar nichts. Du siehst ja auch nichts, es ist ja stockfinster, du siehst keine Aussicht, du siehst keine Leute, du siehst da mal eine Stirnlampe hinter dir und vor dir. Ich gehe keine 3 Meter und meine Augen fallen zu und ich denke mir, das kann jetzt nicht sein. Dann habe ich wieder dieses Zeug getrunken, ich dachte, komm, Koffein, mehr Koffein. Ich hatte das Gefühl, mit jedem Schluck werde ich noch müder. Dann habe ich gesagt, das kann jetzt nicht sein. Ich dachte, okay, mach's erstmal. Musste ich irgendwie motivieren. Dann habe ich angefangen, random die Leute voll zu quatschen, weil ich einfach mit jemand reden wollte.
Ja.
Jetzt war aber das Problem, wie gesagt, fast alle dort waren Franzosen, die alle kein Englisch konnten. Dann habe ich einen gefunden aus Großbritannien, der mit mir auch gesprochen hat. Der hat es aber eilig gehabt, weil der wollte irgendwie unter 40 Stunden finishen oder so. Und den musste ich dann ziehen lassen. Dann habe ich wirklich schon wie als wäre ich betrunken irgendwelche Leute angequatscht. Mit der Hoffnung, dass die mich irgendwie, ich habe dann auch zu dem eingesetzt, tut mir jetzt voll leid, dass ich dich voll quatsche, aber ich muss mit jemand reden, weil ich schlafe sonst ein. Und leider war das nicht so erfolgreich, das Ganze. Das heißt, ich habe dann erstmal wieder ein Powernap am Rand gemacht, hingesetzt, mich auf meine Stöcke gelehnt, Augen zu, 5 Minuten gedöst. Ja, und das ging dann die ganze Zeit so. Dann verliert man ja auch voll an Geschwindigkeit, weil man ist ja wie betrunken. Man torkelt da so hin und her. Dennis angerufen. Dachte ich so, scheißegal, was das jetzt kostet hier aus dem Ausland, weißt du, Frankreich, Deutschland.
Ja, EU.
Und, ja, oder ich, es wäre mir aber auch so egal gewesen. So. Also ich rufe den
Schmeiß
jetzt an.
Schmeiß die Dollars in den Club. So sie mit telefonieren.
Frankreich, take my money. Ja, und da hat dann Dennis natürlich hatte schon geschlafen. Und ich so, es ist mir jetzt egal, ich muss mit irgendjemand hier reden. Ja. Und dann habe ich wieder mich hingesetzt, habe geheult, was ich schon erzählt habe, ich steig aus und und er so, komm, du machst das so gut, du bist so gut dabei, das Essen klappt so gut, du bist saustark in der Zeit, du ziehst einfach genau dein Ding durch, du lässt dich nicht beeinflussen. Jetzt lass dich nicht von dieser Müdigkeit runterziehen. Aber das Problem ist halt, du kannst halt gegen Müdigkeit nichts tun, außer schlafen. Und am Berg oben schlafen ist halt somit das Gefährlichste, was du machen kannst, wenn es halt eben richtig kalt wird. Dann habe ich mich da irgendwie, frag mich nicht, wie ich an diesen Berg hochgekommen bin. Ich habe dann nur irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt das Tempo verschärfen. Da habe ich dann auch auf einmal plötzlich nochmal 50 Leute überholt, damit ich einfach nicht einschlafe. Also, weißt du so, je schneller du gehst, desto anstrengender wird es ja. Dann musst du natürlich auch, dann pumpst du so ein bisschen. Und dann ist die Müdigkeit erstmal wieder so ein bisschen hinten ran.
Ja, klar, und kommt auch noch ein bisschen Adrenalin dazu, ne, von der Geschwindigkeit.
Ja.
Und
dann ja, war eigentlich immer am höchsten Punkt oder immer wenn du oben ankamst, gab es eigentlich immer noch mal so eine Art Sunny-Zelt. Also da stand immer so 2, 3 Dudes von so einer Bergwacht, wenn was mit dir ist. Und ich habe gedacht, oh ja, da oben ist bestimmt wieder so ein Zelt, da lege ich mich erstmal rein und schlaf. Habe ich wieder irgendwelche Leute vollgequatscht, die dann zum Glück auch Englisch konnten. Habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr, ob hier noch ein Zelt kommt? Und er so, nö, hier gibt's kein Zelt. Das war wirklich literally der einzige Berg, wo es kein scheiß Zelt gab. Und ich so, ja, ich muss aber schlafen und so. Und die so, ja, hast du ein Biwak dabei? Ich so, ich habe jetzt keinen Biwak dabei. Ich will einfach nur mich irgendwo auf eine scheiße Liege legen. Und hat er gesagt, naja, es sind jetzt noch so 3,3 Kilometer Downhill, recht technisch. Was heißt recht technisch, aber in dem Moment war es technischer als sonst vorher. Er so, und dann kommt noch mal so eine Zwischenmatte, da könnte was sein. Das war dann auch so, da war dann so ein Zelt. Und da gab es auch noch mal, das war zum Glück auch in so einer alten Scheune. Da gab es dann auch noch mal so Gemüsebrühe und so Zeug. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte mich jetzt bitte hier hinlegen. Die hatten so eine geile, weiche Matratze. Weißt du, so, wo man so versacken kann. Haben mir dann so eine Rettungsdecke gegeben und alles. Und es war mega kuschelig. Es war so warm dann. Und es war eben nachts eigentlich gerade echt kalt.
Ja.
Und habe ich mir einen Wecker 12 Minuten gestellt, habe da so ein bisschen gedöst. Ja, also ich habe bei diesen ganzen 4 Stunden habe ich sau viel Zeit verloren, weil ich halt so oft mich am Rand wieder gesetzt habe, dann in dieser VP mich nochmal hingelegt habe, weil du legst dich ja nicht nur hin und schläfst 12 Minuten, sondern die musste mir das erst vorbereiten, dann musste ich aufstehen, mich wieder anziehen, den Rucksack, also weißt du, da gehen halt auch wieder irgendwie 10 Minuten ins Land. Da habe ich schon gut Zeit verloren, aber dachte mir so, okay, scheißegal, ich hatte ja genug Puffer. Waren es noch 5 Kilometer dann bis zu Dennis. Da habe ich mich dann motiviert. Da habe ich zum Glück noch einen Kumpel gefunden, der irgendwie was am Knie hatte und nicht mehr rennen konnte. Und der war auch aus England. Das heißt, mit dem konnte ich gut quatschen. Und der hat auch viel erzählt, wo ich dachte, boah, Gott sei Dank, endlich jemand, weißt du, mit dem du jetzt
jemand
nicht mal
Kommunikatives,
so, also einfach so die Zeit auch totschlagen. So hat das jetzt klingt, aber einfach mit dem Reden. Ja, und dann war ich da in der VP bei Dennis und dann geht's ja erstmal wieder Adrenalin, dann ist da Musik, Leute, dann Rucksack abnehmen und so. Da konnte ich mich dann recht gut, sag ich mal, motivieren, weil ich wusste, wenn ich jetzt aus dieser Station rausgehe, habe ich von der zweiten Nacht noch maximal 2 bis 3 Stunden Dunkelheit. Mhm. Die war natürlich nochmal Hölle, kann man sich ja vorstellen, weil du guckst halt die ganze Zeit an den Himmel und denkst, da muss doch mal Dämmerung kommen, es muss doch... Jetzt
wann
muss doch
kommt die Sonne. Sonne!
Ja. Also kennst du das Gefühl, wenn dann anfängt es zu dämmern, dann kriegst du so neue Lebensgeister, weil du denkst, okay, weil egal wie müde du bist, im Hellen schläfst du einfach nicht so schnell ein, weil das einfach...
Weil wir einfach darauf getrimmt sind, ja, nicht im Hellen zu schlafen, sondern nachts, ja, zu schlafen. Ja, ich kenne das seltener vom Lauf mehr, wenn ich vom Club aus nach Hause gehe, aber I feel, ja, you.
Ja, also das war dann so, es war halt gut, dass in dieser Nacht noch diese VP kam, wo ich Dennis gesehen habe, das war eben genau, da habe ich dann eben auch noch mal eine Dreiviertelstunde an der VP verbracht, um so viel wie möglich Zeit aus der Nacht einfach wegzukriegen. Dann noch mal dieser Powernap im Zelt, also da, es war letztendlich dann noch machbar, aber es waren die ersten 4 Stunden dieser Nacht, wo du dann auch wusstest, es geht jetzt erst los, also es wird ja 9 Uhr schon dunkel da, bis 1 und du wusstest, jetzt kommen eben aber noch mal locker 5 bis 6 Stunden Dunkelheit. Und das war wirklich der Tief. Also da habe ich auch kurz überlegt, ob ich wirklich aussteige, weil mir die Müdigkeit...
Ernsthaft überlegt oder...
Ja. Also wo, okay, ich Dennis angerufen habe, habe ich wirklich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich wegen dieser scheiß Müdigkeit wieder ein DNF habe. Ich steige hier aus, ich will einfach nur schlafen. Und da hat er mir halt wirklich immer gesagt, ey, du bist so gut dabei, du bist so stark, du bist so fit. Es gibt überhaupt gar keinen Grund aufzuhören. Du kannst essen, du hältst dich da dran, du verpflegst dich gut, du siehst top aus. Also das muss man auch wirklich sagen, klar, ich hatte Augenringe des Todes und alles, was man dann hat. Aber so, er hat auch zu mir gesagt, so wie du beim Eiger aussahst und jetzt, er hat gesagt, dazwischen liegen Welten. Mhm. Er hat gesagt, beim Eiger war ich eigentlich schon von Sekunde 1 an zu nichts zu gebrauchen und das war eben jetzt ganz anders. Und er hat gesagt, jetzt zieh's durch, zieh diese Nacht durch, dann wird's wieder hell und dann kommst du auch an. Also man muss ja auch dann sagen, nach dieser Nacht hatte man ja dann nur noch irgendwie so einen halben Tag bis ins Ziel. Also es ist ja dann auch irgendwann so, dass man sagt, es kommt ja immer näher, das Ziel. Es ist nicht wie beim Eiger, wo du sagst, da kommen noch mal 2 Nächte. Sondern man wusste dann schon, komm, es ist wirklich einfach nur noch mal diese eine Nacht. Und letztendlich, zur Not hätte ich halt auch 2, 3 Stunden vielleicht schlafen können. Gut, das wäre hinten raus dann vielleicht schon mal knapp geworden, aber ein bisschen Puffer hatte ich ja schon noch. Also es ging dann irgendwie. Irgendwie ging es dann.
Glaubst du, dass wäre die Erfahrung jetzt mit dem Eiger nicht gewesen, dass du da wegen der Müdigkeit ausgestiegen bist, dass du vielleicht weniger gezweifelt hättest jetzt bei dem UTMB?
Ja.
Dass du vielleicht gesagt hast, okay, ich habe diese Erfahrung eben noch nicht gemacht und ich kann das? Dass ich das vielleicht eher zweifeln lassen?
Voll. Ich glaube schon. Ich hatte so Angst, dass mir genau das Thema wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das habe ich ja dann auch Dennis am Telefon gesagt und deshalb war das für mich so, also das ist auch jetzt mein größtes Problem irgendwie. Ich habe auch jetzt die Tage, jetzt wo ich schon hier zu Hause bin, viel nochmal recherchiert und gelesen und habe auch wirklich jetzt mir überlegt, ob ich mal in so ein Schlaflabor gehe, um mal wirklich mal so zu testen, was bin ich eigentlich für ein Schlaftyp? Also weißt du, bin ich, oder wann sind meine Phasen, wann, einfach um mehr darüber zu wissen, um später auch zu wissen, okay, ich muss es vielleicht trainieren, 20 Minuten Powernap oder ich weiß es nicht. Ich kann wirklich dazu einfach so wenig sagen, aber dass ich irgendwie für mich für die nächsten Male gewappnet fühle, weil ich finde es so schade, dass ich fit bin, dass ich mich gut fühle, dass ich voll Bock habe, so ein Race zu machen und es dann sozusagen an dieser Müdigkeit scheitert. Klar, das ist Teil des Games. Ich meine, man kann auch sagen, oh, ich konnte nichts essen, aber eigentlich bin ich topfit.
Aber wenn das in Anführungszeichen immer wieder deine Achillesferse ist, dann kann man ja daran arbeiten, wie andere sagen, okay, ich habe immer wieder Rückenschmerzen bei so langen Läufen, also machen sie mehr was für den Rücken. Und wenn das halt eben genau deine Schwachstelle ist, darauf wollte ich hinaus, ist ja vollkommen legitim, daran zu arbeiten.
Voll, also das werde ich auf jeden Fall mal so einen Angriff nehmen, was auch immer ich da machen kann und will, wie auch immer. Mhm. Aber ja, es war natürlich schon so, man war so gebrandmarkt von diesem Eiger-Ding. Und das war dann, wie du sagst, hätte sein können, wenn Eiger nicht gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, okay, ich bin halt super müde, hätte mich vielleicht auch mal an den Rand gelegt, aber hätte groß nicht mehr drüber nachgedacht, was sonst noch passieren könnte. Aber ich habe ja gleich wieder so gedacht, scheiße, das ist der gleiche Mist. Und jetzt muss ich wieder aussteigen deshalb. Das war so, und man darf nicht vergessen, ich war alleine. Es gab keine Maggie, die mir irgendwie Handymusik dann angemacht hat, die mich vollgequatscht hat, die mich wachgerüttelt hat, sondern ich musste mich sozusagen alleine durchkämpfen. Und es war auch niemand da, der, wenn ich mich hinlege, ein Auge auf mich hat, sozusagen, ob ich mich unterkühle oder sowas. Klar, es waren viele Leute um dich herum, Aber wie gesagt, man muss auch dazu sagen, am zweiten Anstieg, also der zweite Nacht, wo es mir eben so mies ging, da lagen halt auch alle 100 Meter, lag da einer am Streckenrand und hat halt gepennt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, es geht den anderen einfach exakt genau wie dir.
Ja.
Und jetzt sei doch nicht so ein Weichei und steiger dich jetzt da rein und mach jetzt so einen auf Selbstmitleid. Oh, ich bin so müde und hä. Weißt du, so in dem Moment halt muss man sich ja irgendwie motivieren. Ich habe gesagt, guck dir die Leute an, die liegen hier auch, die sind todmüde. Wahrscheinlich geht es denen noch schlechter als dir, weil sie vielleicht noch andere Struggles haben. Jetzt stell dich nicht so an. Und das war dann so ein bisschen tatsächlich auch wiederum gut, dass so viele Leute da waren, weil dadurch lagen eben auch viele da, haben geschlafen und denen ging es eben auch so. Und ich wusste, ich bin nicht allein. Also das klingt jetzt vielleicht gemein, aber ich dachte mir so, Gott sei Dank sind wir irgendwie mehr, denen es so geht. Und da war es wieder
gut. Du hast dich ja nicht gefreut darüber, dass die müde sind und dass es denen schlecht geht, sondern du hast dich gefreut, dass du nicht alleine bist in dieser Situation. Ja. Und das ist ja was anderes.
Ja, und das kriegt man eben nicht so mit, wenn die Leute neben dir hertrotten. Weißt du ja nicht, was die gerade durchmachen. Wenn aber jemand am Streckenrand schläft, weißt du, okay, der muss natürlich müde sein.
Du bist müde.
Ja, und da lagen wirklich einige. Also das war schon krass, wie die da lagen.
Ja, cool. Also dann ist irgendwann die Sonne aufgegangen und du wusstest, in ein paar Stunden habe ich es geschafft und ich werde es auch schaffen. Oder wann war der Moment, wo du gesagt hast, so, okay, das Ding rocke ich jetzt?
Eigentlich habe ich bis auf diese eine Nachtsache, wo ich dachte, ich steige aus und so, nicht wirklich dran gezweifelt, es nicht zu schaffen.
Mhm.
Aber es gibt natürlich zwischendrin immer so Phasen, wo man denkt, wie soll ich denn jetzt hier noch 120 Kilometer, wie soll ich noch 80, wie soll ich noch 4000 Höhenmeter machen, wie soll das gehen? So, also hat man natürlich schon. Aber ich muss auch sagen, dass zu wissen, dass ich es 100% schaffen werde, das hatte ich dann an der vorletzten VP, war das die vorletzte? Doch, das war die vorletzte. Da wusste ich, es gibt jetzt nur noch einen Anstieg, der war halt brutal, der war wirklich Töter. Also man muss sagen, beim UTMB ist alles, was Töter ist, was technisch ist, was anspruchsvoll ist, alles am Ende. Das ist nicht wie beim Eiger, war es ja genau umgekehrt, da waren die ersten 50 ja so anspruchsvoll und danach wurde es eher leichter, in Anführungszeichen. Und jetzt ist es genau umgekehrt gewesen, aber ich wusste, jetzt ist nur noch ein Anstieg und danach geht es nur noch runter und ich habe noch so viel Zeit, dass ich, egal was, wie schlecht es mir geht, wie langsam ich werde, ich es eigentlich schaffen muss. Ich habe zwar vorher auch nie wirklich dran gezweifelt, aber da kann halt eben immer noch so viel passieren. Und deshalb sagt man sich immer, naja, lieber noch nicht zu früh freuen. Aber ich glaube an dem Punkt, aber das waren dann auch noch ewige Stunden, ehe ich es dann geschafft habe. Also das waren auch nochmal 900 Höhenmeter, dann ging es oben nochmal durch das Geröllfeld, dann gar nochmal eine VP, dann ging es da 7 Kilometer nochmal ins Tal. Also das zog sich dann natürlich alles nochmal. Aber ich glaube, da wussten es auch die Leute, die es bis dahin geschafft hatten, waren sich eigentlich, glaube ich, alle ziemlich sicher, dass sie es dann zu Ende bringen werden.
Ja, also da müsste quasi nur noch ein Unfall passieren.
Ja.
Was man also natürlich niemandem wünscht und was immer passieren kann. Das kann passieren, wenn ich jetzt gleich in die Küche gehe oder sowas. Wie war es denn dann für dich so langsam Richtung Ziel zu kommen? Hast du dich erleichtert gefühlt? Stolz? Wie war das da bei dir?
Ja, man denkt dann erstmal so, krass, jetzt hast du es so weit geschafft. Dann zieht es sich halt aber nochmal so. Da ist man erstmal noch so, wo man denkt, oh Mann, ey, wie lang denn noch? Wie lang können 7 Kilometer sein? Ne? Aber ich muss sagen, als ich dann auf diese, also wo du dann auch aus diesem Forstweg rauskamst, dann quasi in die Stadt, da waren es auch noch mal 1,5 Kilometer, 2 oder so, das zog sich, das schlängelte sich dann noch mal so durchs Dorf. Aber da waren dann überall Leute gestanden, Cheerleader und so, also da ging es dann schon richtig steil wieder. Da konnte ich dann auch wieder rennen, nachdem ich da im Downhill nicht mehr gehen konnte, weil ich ja auch noch die Schmerzen des Todes in meinem Fuß hatte. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt, aber ich hatte ja auch...
Nee. Das ist jetzt komplett neu.
Ja, ja, das war der Struggle mit der Müdigkeit, war das eine. Aber ich hatte leider, und ich kann dir nicht sagen, was das war, das ist jetzt auch schon wieder weg, einfach Schmerzen an meinem linken Fuß, Außenseite bekommen.
Aha.
Und habe dann irgendwann gedacht, vielleicht ist der Schuh zu eng gewesen. Dann habe ich den auch locker gemacht. Der war am Ende so locker, dass ich kaum noch einen Knoten binden konnte, weil das so weil ich das so weit aufgemacht habe.
Ja, ja, weil kaum noch Schnürsenkel übrig waren.
Ja, aber der Schmerz war dann so schlimm, dass ich eigentlich links nicht mehr auftreten konnte und dadurch konnte ich natürlich keinen Forstweg runterjoggen, sondern musste es halt alles gehen. Und das konnte ich dann auch nicht mehr schnell gehen, weil das auch mit jedem Schritt wehtat. Und ich habe dann aber, also wie gesagt, es ist nichts passiert. Ich bin nicht umgeknickt, nichts irgendwas, sondern vielleicht einfach auch dann die Belastung oder so. Also ich muss auch sagen, das ist auch jetzt schon wieder weg. Der Fuß war dann auch mega dick. Die Sehne war auch mega dick. Das war einfach, glaube ich, mega gereizt. Aber es ist jetzt schon wieder weg. Aber es war krass, weil, das war wieder eine neue Erfahrung, ich habe ja nie Probleme mit meinen Füßen. Ich kriege nicht eine Blase, ich habe keine Schmerzen. Was hatte Susi Lehmann? 3 Blasen. Aber ich meine, die habe ich ganz ehrlich, da bin ich radikal, die steche ich auf, da mache ich ein Pflaster drüber und dann geht die weiter, die Fahrt. Also ich bin, da bin ich ganz schmerzbefreit. Also da mache ich auch nicht lang rum. Weißt du, wenn ich merke, oh, da habe ich jetzt eine Blase, dann ziehe ich den Schuh aus, mache die direkt auf, das Pflaster und dann ist finito und jetzt sind die Blasen schon alle wieder verheilt. Also ich habe aber auch sehr robuste Füße, muss man auch dazu sagen. Also ich weiß, dass ich das machen kann, ohne dass sich da jetzt was entzündet oder so. Naja, anyways, jedenfalls habe ich sowas so gut wie nie. Also ganz, ganz selten, dass ich mal irgendwo ein kleines Bläschen habe. Und dann habe ich das erste Mal jetzt so Fußschmerzen erfahren. Kannte ich auch noch nicht. Ist super nervig, weil du willst halt rennen, kannst rennen, aber kannst halt nicht auftreten. So. Mhm. Aber ich habe dann, wie gesagt, bei diesen letzten finalen 1,5, 2 Kilometern vergisst du alles. Das ist dann so viel Adrenalin, da spürst du gar keinen Schmerz mehr. Nichts, kein Muskelkater, gar nichts. Du rennst dann quasi einfach nur noch. Und das habe ich dann auch voll genossen. Also da bin ich dann wirklich und dachte mir so, krass, du läufst jetzt auf die letzten 2 Kilometer, wie abartig ist das eigentlich? Du hast dich jetzt, also du schaffst es jetzt 100%. Da ist man schon erstmal so, krass, es ist jetzt vorbei. Weil du ja vorher oft denkst, boah, wie lange dauert das noch? Boah, wie lange zieht sich das noch? Ja. Und dann ist plötzlich dieser Moment da, oder, wo es vorbei ist. Und das kann man nicht realisieren. Das ist so, wie es ist vorbei. Hä? Ich war doch gerade noch vor 4 Stunden da oben, habe gestruggelt mit mir und jetzt bin ich schon hier. Und das war übrigens auch
so. Sieh an, ich habe es jetzt doch geschafft.
Ja, voll. Und das war auch so ein mentales Ding, was ich jetzt für mich, habe jetzt so einen neuen mentalen Hack für mich entdeckt.
Ja. Oh, bitte teil den mit uns. Bitte,
ja,
bitte.
Ich weiß nicht, ob der, musste mal testen, ob der funktioniert, aber es gibt ja wirklich immer so Momente im Race, wo man mit sich extrem hadert. Also wirklich so, abgesehen jetzt mal von meiner Schlafgeschichte, die wirklich nervig ist, aber wo man denkt, es kann doch nicht sein, wie lang ist denn das noch? Oder wie hoch muss ich noch gehen? Endet das mal, wo man wirklich am liebsten sich so wie ein bockiges Kind hinsetzt und denkt, ich habe einfach keinen Bock mehr, Leute.
Ich will nicht mehr, ja.
Ja, ich will nicht mehr, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich muss eigentlich aufs Klo, ich will liegen, wo man dann auch so ein bisschen wehleidig wird. Und in diesen Momenten, das, und ich kann das richtig gut, ich kann mir da voll reinsteigern, dieses wehleidige Selbstmitleidsding, habe ich mir immer gedacht, irgendwann, okay, das geht so nicht, ich kann hier nicht so ein auf dieses Rumgejammer machen, weil mir das auch selber, muss ich sagen, auf den Sack ging, dass ich so für mich so rumgejammert habe, dass das jetzt hier so nervig ist und so lang dauert und so heiß wieder ist und keine Ahnung, ich will eine Cola und so. Habe ich gedacht, das nervt mich selber. Und habe mir gedacht, dreh die Uhr jetzt mal eine Woche vor. Also heute in einer Woche an irgendeinem so Samstag sitze ich hier in Koche in meiner Bude, vielleicht schönes Wetter, sitze auf der Terrasse mit Flocki oder so. Dann denke ich doch an alles, an diesen Lauf, an Ziel, an keine Ahnung, aber doch nicht an diesen Moment mehr zurück, wo ich so rumgeheult habe, wo ich so wehleidig war. Also da denke ich doch nie wieder zurück. So, ich denke doch daran zurück, wie schön der Zieleinlauf war, was ich geschafft habe, wie ich mich durchgekämpft habe und so weiter. Und das habe ich auch immer früher zu Dennis gesagt, wenn der mit seiner Masterarbeit damals so gestruggelt hat und gesagt hat, er hört auf, er gibt auf, er macht das nicht weiter, er kann das nicht. Habe ich gesagt, Dennis, dreh mal die Uhr 10 Jahre vor. Da werden wir hier nicht sitzen und noch darüber sprechen, wie du damals vor 10 Jahren hier saßt und dein Leben in Frage gestellt hast wegen der scheiß Masterarbeit. Das werden wir einfach vergessen. Da wird keiner mehr drüber reden. Weißt du, das war so unbedeutend ist das. Mhm. Und das habe ich mir immer, wenn es so losging, dachte ich, komm, in einer Woche wirst du nie wieder daran zurückdenken, wie das jetzt hier war. Wirst du nicht. Also als ob ich mich hinsetze und sage, oh, da um 16.30 Uhr am Berg, wo ich so rumgejammert. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, absolut, absolut.
Weil es unbedeutend ist. Es ist kein wirkliches Problem. Du jammerst halt, weil es klar anstrengend ist. Das kann man doch alles verstehen. Aber das hat mir extrem geholfen, aus diesem Rumgejammer, aus diesem sich jetzt selbst zu bemitleiden, wie anstrengend doch alles ist, rauszukommen und sagen, hey, du kannst das, du willst das, du schaffst das, denk an das Gute, zieh das jetzt durch und fertig.
Okay, ich werde es ausprobieren, weil
probier mal
das
aus.
Hätte ich letzten Montag gebraucht. Das war,
ja, also wenn man
Schritt 1 war der Lauf super lang.
Ja, ich verstehe das voll. Solange man nicht verletzt ist oder irgendwie wirklich ernsthafte Probleme hat, dann ist es vielleicht doch besser, man sollte es dann lassen oder Pause machen. Aber wenn es wirklich so dieses, ja, manchmal ist man ja einfach
mi,
so.
Mi.
Ja, genau. Manchmal ist man so und wo man sich selber dann auch denkt, warum bin ich gerade so? Ne, voll nervig.
Ich finde mich gerade selber doof.
Richtig. Ja, und dann muss man sich wirklich mal wirklich sagen, okay, komm, in einer Woche denke ich da nicht mehr dran, da sitze ich da, denke an das und das. Das hat mir eigentlich geholfen. Ob das, keine Ahnung, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen Tatsachenverdrehung im Kopf und so, ne, dass man sich das alles so ein bisschen anders dreht, aber man entwickelt
ja dann. Das ist ja jetzt nicht Tatsachenverdrehung, sondern es sind ja genau diese mentalen Tricks, ne, auch Visualisierung und dass man sich vorstellen soll, wie man ins Ziel einläuft und sowas. Es geht ja darum durch, das ist ja genau das, was einen sehr, sehr großen Teil auch ausmacht bei so langen Läufen.
Klar, das mache ich.
Dass man sich selber motiviert und sich selber in den Arsch tritt. Und das ist tatsächlich ja auch eine Charaktereigenschaft, die wir AusdauerläuferInnen alle miteinander teilen, ist, dass wir uns selber in den Arsch treten können. Egal, ob man jetzt 160 oder nur 30 oder nur 15 Kilometer, ist ja immer ein Kampf mit dir selber.
Ja, das lernt man dann ja auch durch so Läufe und auch durch so Erfahrungen, wo es mal nicht so läuft, lernt man ja wieder was dazu. Das ist auch eine gute mentale, keine Ahnung, Motivationssache, dass man sich sagt, okay, gerade ist Mimimi und ich jammer rum oder ist gerade alles blöd, aber ich werde an dieser Sache schon wieder mich weiterentwickeln und wachsen, weil ich jetzt wieder lerne, mit der Situation neu umzugehen, die neu zu bewerten. Und wenn du so einen langen Lauf machst, hast du ja auch unfassbar viel Zeit, darüber nachzudenken, was kann ich jetzt dagegen tun? Also du hast ja keinen Stress. Also ich hatte so viel Zeit zu überlegen, warum ich mich jetzt so verhalte oder was ist jetzt der Grund, warum ich vielleicht auch so reagiere. Vielleicht ist es manchmal auch nur, weil ich irgendwie dann doch wieder leicht unterzuckert war und so. Und da hat man gut Zeit, das zu reflektieren. Also sollte man das auch als Chance nehmen, so ein bisschen an der Situation zu wachsen, damit man das nächste Mal das besser handeln kann oder es vielleicht gar nicht mehr auftritt.
Ich glaube, da können wir auch mal eine komplett eigene Folge rausmachen. Susis Mentaltricks.
Oh je, da brauche ich auch noch einige Learnings, glaube ich.
Ich glaube, du kannst schon einiges mit uns teilen. Dann springen wir doch mal zu dem Moment, auf den du so lange hingearbeitet hast, und zwar 171 Kilometer lang, zum Zieleinlauf. Wie war der denn danach für dich? Wie sah der optisch aus? Was ging in dir drin vor? Wie war das?
Ja, also als ich dann diesen Bogen gesehen habe, also erstmal durch die Stadt, war schon mega geil. Alle haben geklatscht, die ganzen Kids hier, High Five und so.
Cheerleader, und yay.
Alles, also es war wirklich mega schön. Das muss man wirklich sagen, das ist der Vorteil von so einem Event, wo einfach alle das leben und mitgestalten, dass man sozusagen so ein mega guten Zieleinlauf hat. Man muss aber auch dazu sagen, ich hatte wohl besonders Glück, weil die Cheerleader und die Band, die waren nämlich dann nicht die ganze Zeit da. Und es ist natürlich auch nicht so,
wie... Die können ja nicht stundenlang Pyramiden machen, also aber rumblasen.
Die
Band,
die rumblasen, ja.
Ihren Saxophon, meinte ich.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten auch so Trommeln, die haben, glaube ich, nichts geblasen.
So.
Weißt du, so, weißt
schon. Sorry, ich war direkt bei so einer Big Band, also so,
nee.
So eine Highschool-Band da mit ihren.
Ich glaube, das war eher so Low-Budget-Trommeln.
Ach so, okay.
Aber so schon so ein bisschen musikmäßig halt.
Ja, aber selbst da kriegst du irgendwann Blasen an den Händen. Das kannst du auch nicht stundenlang machen.
Und es ist natürlich auch nie so, wie du es hast bei den Ersten, die reinkommen. Ne? Weil die Ersten, das sind natürlich 50 Millionen Menschen, sondern wenn du halt da vielleicht auch nachts um 2 kommst, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Leute
da sind. Tante Erna sitzt noch da.
Tante Erna und der Fotograf von marathonfotos.de oder wie die da heißen. Und ja, aber bei mir war es zum Glück eben ganz gut besucht, plus eben die besagten Bands und Cheerleader. Und das konnte man schon richtig gut genießen. Und dann kam der lang ersehnte Zielbogen. Und als ich den gesehen habe, habe ich nur gedacht, da ist das Scheißding. Da ist es, dieser blaue, große Bogen. Finally. Ja, da habe ich dann ich glaube, meine Freunde standen noch am Rand, die haben gefilmt, habe ich nur später auf dem Video gesehen, dass die auch was gerufen haben. Aber da habe ich schon gar nicht reagiert, weil ich so auf diesen Bogen fixiert war, da einfach hinzukommen. Und dann, als ich echt da drin stand, habe ich gedacht, so krass. Krass, dann war Dennis eben schon da, der hat mich dann umarmt und ich habe gesagt, Dennis, ich habe es geschafft. Du hast es geschafft. Ich so, hä? Auch dann meine Freunde kamen dann, die so, hey Susi, du bist einfach mal den UTMB gelaufen. Alter, was hast du gemacht? Aber das realisiert man in dem Moment noch nicht, weil dann ist natürlich so der Adrenalin und die Leute und dann war noch Siegerehrung und Action und ne, also da war noch richtig was los. Und dann ist man erstmal so völlig drüber. Und ich glaube, ich habe es dann auch erst so gestern, also quasi so 2-3 Tage später, habe ich dann irgendwann gedacht so, krass, du hast es echt geschafft. Und das ist nicht einfach so mal so, sondern das ist was Krasses. Und das wird einem erst so, wenn man sich dann auch nochmal, weißt du, bei dem UTMB auf der Seite oder so die Videos anguckt und die Stories von denen und dann das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt und auch nochmal so Finisher-Listen sich durchguckt und denkt, krass, es gab eben auch fast 900 DNFs und du bist eben keine davon. Also du hast halt durchgezogen. Du bist eine von 140 Frauen, die das gefinisht hat. Krass, also da fängt man dann an, das so zu realisieren und ist dann auch mega stolz und denkt so, krass, das ist genau das, was ich immer dachte, dass ich es eben kann. Also das habe ich mich auch gefreut, dass ich quasi einfach das abrufen konnte, was ich kann, ohne dass mich dann, ne, ich kann nichts essen, ich kann nicht schlafen und so Sachen wieder irgendwie raushauen oder Hitze oder sowas.
Also so ein bisschen auch, ich denke es mal jetzt mal ein bisschen überspitzt, Traumabewältigung. Dass du dir das nochmal beweisen konntest, du kannst das auch. Und das ist einfach das, unglücklich gelaufen.
Ja, genau das. Und das war mir auch ein guter, ich sag mal, in Anführungszeichen Beweis dafür, dass beim Eiger einfach so harte Bedingungen waren. Ich will das jetzt nicht auf die ganzen Bedingungen schieben, sondern vielleicht war ich auch einfach eh nicht so gut drauf. Aber tendenziell habe ich ja jetzt diesen krassen Vergleich und muss wirklich sagen, dass Eiger einfach eine ganz andere Hausnummer ist. Dass allgemein der UTMB ja eher ein einfaches Rennen ist. Er ist halt einfach nur extrem lang und hat viele Höhenmeter, aber er ist eben nicht anspruchsvoll. Er hat diese Verpflegung, du hast immer die Menschen, du hast, also es ist beim Eiger mal 12 Stunden zu zweit einfach durch die Nacht sich zu kämpfen, ohne eine VP, ohne Support, ohne jemand zu sehen, mit Hitze. Man kann es tatsächlich kaum vergleichen. Es sind komplett andere Welten, was das angeht.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf den UTMB, dem du ja nicht so viel Bedeutung anfänglich zugeschoben hast oder nicht so einen großen Stellenwert, sagen wir mal so, zugeschoben hast, wie viel Bedeutung hat es denn jetzt so in deiner Erinnerungskiste?
Ja, trotzdem eine große, weil es sozusagen jetzt die erste offizielle 100 Meiler plus 10, das sind ja 150, oder wie meine Freundin Isa sagt, 100 Meiler und ein Zehner geht immer. Also das natürlich schon, weil man jetzt das erste Mal offiziell sowas gefinisht hat, weil wie gesagt, der Eiger ist ja einfach offiziell ein DNF, offiziell nicht gefinisht. Ich meine, ich musste mir das jetzt nicht beweisen. Ich wusste, ich bin schon mal 176 gerannt. Aber es ist natürlich einfach ein schönes Gefühl, das offiziell einfach zu beenden, weil deshalb macht man ja Wettkämpfe. Sonst könnte man immer für sich zu Hause laufen. Aber das macht es doch aus, oder? Dass man am Ende nochmal so was, ich sag mal, Offizielles hat mit so einer Zielzeit. Also hat eine große Bedeutung, weil ich, obwohl so viel Struggle war und obwohl das jetzt vielleicht sich auch viel angehört hat, dass ich diesen Lauf jetzt nicht zu 100% mega geil fand. Und das ist auch einfach so, weil aufgrund der Leute auf der Massen, also nicht wegen der Leute, sondern der Massen an sich, also der Anzahl der Menschen einfach, finde ich es halt krass, wie ich damit umgehen konnte, dass ich mich aus diesem krass schlimmen Start für mich so rausarbeiten konnte. Das heißt, ich habe wieder viel gelernt. Man lernt da immer viel. Ich hatte super Support gehabt von Dennis. Meine Freunde waren dann am Ende da, die mich supportet haben, die dann auch alle gesagt haben, krass, du hast es geschafft und das ist einfach was Krasses. Und das macht man auch nicht so schnell jetzt jeden Monat, auch wenn ich jetzt nach Eiger das relativ schnell gemacht habe, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Monat das mache. Von daher ist es für mich rein von dem, was ich geschafft habe, der sportlichen Herausforderung für mich, super in meiner Erinnerung, wird es auch immer sein, dass ich das gepackt habe, dass ich mich diesen Situationen gestellt habe, mit denen ich richtig viel Probleme habe, eben Menschenmassen, Lautstärke und so, das ist was für mich, frag mal Maggie, die kennt das von mir, dass ich da sehr, sehr schnell sage, das ist mir hier zu voll, ich will weg, ich will das nicht und so, also da bin ich sehr empfindlich, dass ich mich der Sache stellen konnte und das so gut abschließen konnte. Rein von dem Lauf her wird es einfach nicht mein Lieblingslauf aufgrund der Sachen. Er ist mir ein bisschen zu überhyped, was rein, wenn ich vom Rennen ausgehe. Natürlich als Zuschauer, glaube ich, und wir werden auch wieder hinfahren. Dennis würde da gern mal was laufen. Glaube ich, da würde mir das auch mega Bock machen, zu supporten, anfeuern. Ich glaube, da macht das auch mir mega Spaß. Aber jetzt an sich, diesen UTMB, diesen Lauf, sehe ich mich jetzt nicht nochmal laufen. Weil ich habe ihn ja auch geschafft. Und ich bin prinzipiell auch jemand
so Haken hinter.
Genau, ist ein Haken hinter. Es gibt 3 Millionen andere Läufe, wo ich richtig Bock drauf habe, die es noch gibt. Von daher habe ich mit dem UTMB, muss ich sagen, Frieden geschlossen. Weil ich habe jetzt auch die letzten Tage viel darüber nachgedacht, habe auch gedacht, okay, war ich da nicht, ich bin da auch einfach sehr, sehr sensibel bei solchen Themen. Aber für mich, ich meine, ich muss es ja so erklären und sagen, wie es für mich lief. Ich kann ja nicht für andere sprechen, von daher kann ich ja nur meine Erfahrungen weitergeben. Es gibt sicher Leute, denen macht das mit den Leuten gar nichts aus. Habe ich auch welche getroffen, die gesagt haben, ach, das stört mich gar nicht und ich wusste ja, dass das so voll wird und ach, ich finde es eigentlich ganz cool. Für die Leute ist das sicher auch mega geil und ich sag mal so, wenn jemand sagt, er würde gern mal 170 Kilometer laufen oder so 100 Meiler, gibt es eigentlich kein besseres Event als den UTMB, weil du eben diese krass gute Versorgung hast, diese vielen VPs, du bist nie alleine, es ist kurzweilig dadurch. Es ist einfach ein bisschen leichter, in Anführungszeichen, dadurch, dass du dich nur noch auf dein Laufen konzentrieren musst. Es ist nicht technisch. Es ist eine geile Stimmung. Es ist einfach was los. Es sind da die besten Trailläufer der Welt sind da. Da spielt sich alles ab. Eine Woche Party, da würde ich auch eine Woche hinfahren, mir eine coole Unterkunft suchen, mit Freunden zusammen, die vielleicht auch dann ein Race machen. Weißt du, die vielleicht die kürzeren machen, wo man dann anfeuert, wo man viel miterlebt. Von daher kann ich das schon sehr, sehr empfehlen. Für mich persönlich wäre es bloß keine Option, nochmal diesen lang zu machen, was nicht ausschließt, dass ich dort mal eine andere Distanz laufen würde, wo ich dann vielleicht aber ganz anders mental rangehen würde. Von daher kann ich sagen, ich habe mit dem Lauf Frieden geschlossen, kann eigentlich auch gut positiv von dem sprechen. Es ist einfach nur die Realität, dass es Dinge gibt, die mir da halt nicht so gut gefallen haben. Aber da kann der Lauf an sich nichts dafür oder das Event, sondern das ist einfach eine persönliche Sache. Und
aber es wäre ja auch merkwürdig, wenn du von jedem Event nach Hause kommst und sagst, das ist das Beste in meinem Leben. Also irgendwo. Ja,
da muss ich muss ehrlich sagen, da hängt mein Herz irgendwo doch beim Eiger Ultra Trail. Ganz ehrlich, was auch die Landschaft, die alles so angeht. Und ich bin da einfach super gern. Wobei ich sagen muss, dass ich auch am Ende in Chamonix irgendwie dann gedacht habe, irgendwie gefällt es mir jetzt hier auch. Also manche Sachen brauchen ja auch so Anläufe. Es kann auch sein, wenn ich das nächste Jahr dahin fahre, weil Dennis hat ja schon ein Hotel schon mal gebucht, weil er würde ja gern dann auch mal laufen. Kann auch sein, dass nächstes Jahr ich sage, boah, es ist genau mein Ding. Und ich freue mich einfach darauf, dass wenn wir dann da sind, ich so eine coole Zeit habe, wo ich auch keinen Stress habe, weißt du, weil ich muss dann nicht laufen, ich muss mir da wenig Gedanken machen. Und von daher kann ich es jedem empfehlen, wenn man, also mal angucken, lohnt sich auf jeden Fall.
Okay. Was können wir denn in diesem Jahr noch von dir erwarten? Überrascht uns mit jetzt noch irgendwas, was unter sich um die Ecke kommt?
Wahrscheinlich. Also es ist auf jeden Fall was geplant für Ende September. Da bin ich noch recht flexibel, was die Distanzen angeht. Ist nicht so ein Brett. Es geht eher Richtung Etappen. Ach komm, ich erzähl's einfach. Dafür ist ja der Podcast da, oder?
Ich hätte dich jetzt nicht gezwungen.
Ja, ach, ist
aber,
ja
gut. Aber gut. Gut,
nee, ich hasse. Ich,
Susi, jetzt kannst du uns doch hier nicht so anteasern.
Ja, okay.
Hau raus.
Aline, ich hasse das wirklich, wenn Leute so anteasern und man ist dann so aufgewühlt und dann wird man fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ich hasse das. Deshalb rede ich jetzt darüber.
So, 5, 4, 3, 2, 1.
Wir machen Ende September den Halbmarathon des Sables.
Ach.
Marathon des Sables kennt ihr wahrscheinlich.
Ja,
auch
ja,
viele ist ja auch so ein Rennen wie der UTMB, was eigentlich jeder kennt. Und davon gibt es quasi die abgespeckte Variante, den Halben. Den gibt es in verschiedenen Ländern. Mittlerweile gibt es ihn in 4 Ländern. Es kommen neue Länder auch dazu. Und wir machen den in Fuerteventura. Es gibt noch übrigens, sehr geil, es gibt noch Jordan, Marokko und Peru. Fand ich alles richtig geil. Also alles, da habe ich mir gedacht, also Peru war ich ja schon, aber ich dachte mir so, Jordan hätte ich so Bock gehabt, wenn man da die Bilder sieht. Aber da haben wir irgendwie keine Zeit oder Dennis kein Urlaub, was auch immer. Ja, jedenfalls machen wir das.
Sind das denn 125 Kilometer oder?
Du kannst entscheiden zwischen 100 und 120. Und das wird dann aufgeteilt auf Etappen, aber es ist relativ, ich sag jetzt mal, für mich wird, also oder für uns ist das gut machbar, weil man hat, glaube ich, das ist 7 Tage geht das Ganze, aber man läuft, glaube ich, Montag, Dienstag, dann hat man Mittwoch schon einen Ruhetag und dann läuft man, glaube ich, mal nochmal Donnerstag und Freitag und das ist immer mal so 30 Kilometer und also es ist, weißt du, so von den Distanzen jetzt nicht irgendwie exorbitant viel und ich habe noch die Option, dass ich auch nur die, in Anführungszeichen, nur die 100 insgesamt mache, je nachdem, wie es mir jetzt halt so nach UTMB geht. Aber das ist auch eher so eine Spaßgeschichte. Da schläfst du auch im Zelt, ne? Also richtig so, hast dann so ein Zelt, dann bist du da wirklich ab vom Schuss. Du hast doch keinen Strom, nix, du musst das alles mitschleppen. Du hast einen 20-Liter-Rucksack, du hast so einen richtig fetten, weißt du, wo du auch deinen Schlafsack mitschleppen musst und alles.
Ja,
also
ja.
So, das ist wirklich so, so
mehr. Davon träume ich ja, ne? Also ich weiß nicht, ob ich mich je an diese richtigen Ultrasachen wie du machst.
Oder wäre das genau das Richtige?
Aber ich bin ja, ich habe ja jetzt mal so einen Mini-Etappenlauf ja vor ein paar Wochen gemacht. Und da hätte ich ja so Bock drauf, ne, mit so Übernachten und sowas, wo du, bis auf Wasser. Wasser kriegst du immer an den Stationen schon. Da kannst du ja nicht für 5 Tage Wasser mitschleppen, aber.
Ja,
aber dann wäre das so, toll, erzähl mir alles.
Ja, aber das wäre dann das Richtige für dich tatsächlich. Und was halt cool ist, muss man auch mal sagen, du kriegst da quasi 7 Tage. Du hast ja auch die ersten Tage im Hotel. Da bist du jetzt in Fuerteventura im Las Playitas, was ja dieses Sporthotel ist. Das heißt, es ist auch wirklich cool. Du wirst da Transfer abgeholt. Du musst dich da eigentlich um nichts kümmern. Eigentlich ist das ganz geil, weil klar musst du in einem Zelt schlafen. Und das ist natürlich alles, du hast nur einen Schlipper an und hast irgendwie jetzt auch keine Wechselsachen, weil das musst du ja alles tragen. Das ist natürlich alles schon sehr so rough und ohne groß Luxus und hast halt nur so eine Mini-Zahnbürste vielleicht dabei, aber mit Waschen und so ist da dann auch nichts. Aber so prinzipiell ist das natürlich trotzdem gut organisiert. Das Zelt steht dann natürlich schon da. Du musst halt nur alles schleppen. Du musst auch dein Essen selber kochen. Also du musst dann auch entweder
so Nautenfutter mitnehmen und sowas.
Ja, und Gaskocher oder du isst halt nur kalt. Also das muss man auch alles noch ein bisschen eruieren. Aber danach bist du eben auch wieder im Hotel nochmal irgendwie 2 Tage. Da ist das auch irgendwie so mit Siegerehrung und so. Also da kannst du dann nochmal entspannen. Und dann wirst du wieder zum Flughafen gefahren. Das heißt, es ist relativ, also ich freue mich da mega drauf. Ich hätte mich noch mehr drauf gefreut, wenn Jordan oder so geklappt hätte. Einfach da, wo ich auch noch nie war. Weil Fuerteventura, weiß ich, wird halt sehr, sehr heiß für mich auch. So. Aber das ist so ein Adventure-Spaß-Ding. Und ob ich
boah,
da jetzt...
das klingt so geil. Also, ich bin gerade aufgeregt für dich.
Also ich freue mich einfach drauf, weil das, glaube ich, richtig cool wird. Und das wird das ganze Gegenteil, glaube ich, so vom UTMB, wo da auch so, wo du dich mit den Leuten unterhältst, weil du bist ja dann in so Zeltgruppen auch.
Ja, das ist ein bisschen mehr Community-mäßig dann.
Ne, wo du dann vielleicht auch, also das, der Gedanke daran, da geht es halt null, um irgendwie jetzt eine Distanz zu schaffen oder so. Dass ich 30 Kilometer rennen kann, das weiß ich. Und das ist mir auch wurscht, wie schnell ich da bin oder so. Da geht es einfach wirklich darum,
so, das ist ja dann das Rennen auch immer vorbei. Weil irgendwann, wenn du im Ziel bist, da sind die ganzen Leute und die chillen dann da und erholen sich dann halt. Und da ist ja das Rennen vorbei, da bist du ja keine Konkurrenz mehr, in Anführungszeichen.
Ja. Dennis hat ja noch einen Platz für den Transvulkania. Das ist auf La Palma Ende Oktober. Da habe ich mich jetzt bewusst auch nicht angemeldet oder so. Vielleicht fliege ich da mit, wenn es irgendwie sich ausgeht, um zu supporten. Aber jetzt ist es gerade tatsächlich das und das ist wirklich für mich so, da freue ich mich richtig, da mache ich mir auch null Druck, da ist völlig wurscht, weiß ich, meine 30 Kilometer schaffe ich schon, es sind noch 4 Wochen bis dahin, da habe ich dann wieder Bock drauf auf sowas, so, das ist dann, aber jetzt glaube ich, dieses Jahr wird es jetzt kein 100 Meiler oder so, das ist erstmal, glaube ich, da ist jetzt ein Haken
erstmal dran. Kapitel zu. Ja. Haken dran, Kapitel zu.
Na, weil, Aline, ich will ja nichts sagen, aber wir haben bald September, dann ist Oktober, dann ist November und dann brauche ich schon wieder eine Dezember-Challenge.
Ja. Ich habe schon Schnappatmung. Susi nimmt jetzt schon Vorschläge entgegen.
Ja, wirklich, weil es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil eigentlich.
Du machst ja auch so kreative Sachen, ne? Also, das ist ja, du könntest ja auch was anderes machen.
Aktuell will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil ich gerade so denke, boah, nee, gerade 100 Meilen gerannt und so, boah, gar keinen Bock auf irgendeine Challenge, ne? Aber ich weiß, wenn dann Dezember ist.
Easy. Heute haben wir, wir können es ja ganz transparent machen, noch den letzten Tag im August. Das heißt, wir haben auch noch Sommer und denken, also ich zumindest noch gar nicht an Weihnachten oder an Winter. Winter ist ganz weit weg. Ich bin absolutes Sommerkind. Same und an dieser hier. Stelle bedanke ich mich, Susi, danke viermals, dir, dass du uns nochmal mitgenommen hast, diesmal nach Frankreich.
Baguette, nach Chamonix, Croissant,
Croissant, Baguette,
Camembert,
Salut, bonjour.
Arthur est un perroquet. Au revoir. Au secours. Mini est une souris. Où est Mini? Jetzt kommen die ganzen achte Klassen Französisch.
Ja, ja. Vokabeln. Le propriétaire veut augmenter le loyer. Der Mieter möchte die Mieter erhöhen.
Ich kenne noch.
Jetzt wird's nicht mehr besser. Liebe Susi, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
Okay, das war ein guter Schlusssatz. Der Mieter möchte die Miete erhöhen. In dem Sinne, Eileen, mach's gut.
Wir freuen uns auf die Gasumlage. Bis dann. Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.